Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Anime Awesome Podcast, lieber Tom. Lange ist es her.
Boah, ich bin aufgeregt. Was war das nochmal für ein Format?
Das war ein, also ich weiß, dass wir haben da wieder einen Namen bekommen, der sich wahnsinnig schlecht erklärt. Das macht man ja öfter. In dem Fall ist es ein Podcast, eine Podcast-Ableger der Serie Anime Awesome, tatsächlich.
Krass.
Ja. Und darüber reden wir über ein Awesome-Anime namens Vinland Saga.
Sehr gut, Robin.
Also jetzt hab ich's
erklärt.
Besser
hätte ich es auch nicht erklären oder verkaufen können. Ich bin hooked.
Ja, wollte gerade sagen. Das ist jetzt die rückwirkend zweite Folge unserer Anime Awesome Podcast Besprechung von Vinland Saga, weil wir uns ja, ein bisschen spontan fast schon dazu entschlossen haben, diese Serie weiter und zu Ende zu gucken. Sie hat, ich glaube, es sind 24 Folgen, wenn ich mich nicht ganz irre.
Genau. Ja.
Genau. Wir haben uns dazu entschlossen, in 5 Folgen Schritten die bis zum Ende zu begleiten, auf jetzt wöchentlicher Basis. Das heißt, ihr, liebe Supporter, werdet hier jede Woche eine neue Folge von Anime Awesome Podcast Vinland Saga bekommen, anstelle von Hooked on Topic für diese Zeit. Ja, also für die nächsten, genau. Ich glaube, es sind dann 3 oder 4 Wochen, ich weiß nicht ganz genau, kommt dann jedes Wochenende eine neue Folge dieses Podcasts. Und wenn wir das quasi abgearbeitet haben, wenn wir das Ende erreicht haben der ersten Staffel von Vinland Saga, der bisher einzigen Staffel von Vinland Saga, dann werden wir wieder zurück zum 2-wöchigen Veröffentlichungsrhythmus von Hooked on Topic gehen.
Genau. Und die erste Folge habt ihr ja sicherlich schon gesehen, haben wir gerebrandet von Hooked on Topic auf Anime Awesome Podcast und für alle veröffentlicht, so als kleiner Teaser für dieses Format hier auf Patreon und auf Steady. Und weil wir halt gemerkt haben, wir haben beide Spaß an Vinland Saga und uns hat auch die Besprechung sehr viel Spaß gemacht. Und wir fänden es halt cool, dann doch die Serie zumindest für diese erste Staffel bis zum Ende zu begleiten, auf genau diese Art und Weise. Was nicht heißen muss, dass wir in Zukunft dann nicht auch noch über andere Serien so sprechen können. Mhm. Was dann aber auch nicht heißen muss, dass wir immer über jede Serie in voller Staffellänge reden. Ich glaube, das hängt immer sehr stark von der Serie ab. Aber in dem Fall sind wir halt beide sehr dabei gewesen.
Genau, es kommt halt so ein bisschen alles zusammen, weil es ist ja auch, also es ist ein meines Eindrucks nach relativ neues Phänomen, dass Anime überhaupt in Staffeln dieser Art so regelmäßig veröffentlicht werden. Zumindest war mir das nie so richtig doll bewusst. Und das passiert jetzt in letzter Zeit öfter.
Ich glaube, diese Art Format ist, glaube ich, auch was eher Westliches. Aber es gibt es schon öfter auch bei Anime. Nur das Ding ist, ich glaube, so klassischerweise im Shonen-Bereich gibt es halt diese fortlaufenden Serien,
weißt du? Genau. Und jetzt aber jetzt halt in den letzten 3-4 Jahren habe ich jetzt halt, oder sagen wir mal 5-6 Jahren, ist mir das immer wieder aufgefallen. Attack on Titan ist da auch so ein Beispiel für. Dass halt dieser klassische Staffelrhythmus da auch übernommen wird. Und das ist halt in diesem Falle auch der Fall, dass Vinland Saga so veröffentlicht wird. Wie gesagt, eine zweite Staffel soll ja dieses Jahr angeblich auch noch kommen. Aber wer weiß das schon mit Covid-19, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Und deswegen kamen wir alle zusammen und wir haben uns dazu entschlossen, diese erste Staffel weiter zu begleiten. Und das machen wir dann doch jetzt auch, lieber Tom, würde ich sagen.
Genau. Angefangen mit dann Episode 6, die finde ich sehr witzigerweise der Beginn der Reise heißt, nachdem wir zuletzt schon über die ersten 5 Folgen geredet haben, die halt quasi als Prolog für die Serie dienen, aber in denen halt schon sehr viel drinsteckte, wie ihr anhand des letzten Podcasts gehört habt. Und jetzt in dieser Folge kommt ja auch der erwartete Zeitsprung, wo man dann sieht, dass der Hauptcharakter Thorfinn auch ein bisschen wächst, weil auf den Cover und so, auf allen Artworks, die man sieht vom Anime, ist er ja immer als so Jugendlicher zu sehen und nicht als der Junge, den wir bisher kennengelernt haben.
Genau, es wirkt halt hier wirklich, also im Grunde könntest du diese Serie auch ohne Probleme hier starten, denn es beginnt halt wirklich mit einem Erzähler, der dir erzählt, was Wikinger sind. Also du hast so einen kurzen Zusammenschnitt und in diesem Jahr haben die Wikinger das gemacht und sie waren da bekannt dafür und dafür. Also so eine klassische Intro-Erzählung eigentlich, die hier am Anfang dieser 6. Folge dann gesetzt wird. Und diese Charakteretablierung von Thorfinn, die passiert dann zu großen Teilen in diesen Folgen, aber fußt halt auf den Ereignissen der ersten 5 Folgen. Ich finde immer noch diese Struktur sehr faszinierend, weil diese ersten 5 Folgen wären klassischerweise irgendwie im besten Falle eine Folge gewesen. Wahrscheinlich eher die erste Hälfte der ersten Folge. Und hier wurde das wirklich sehr, sehr weit ausgebreitet. Und das finde ich einfach sehr faszinierend, ehrlich gesagt.
Ja, es zieht sich ja auch weiter durch, dass das ein Anime ist, der es jetzt nicht eilig hat.
Oh ja,
ich das
oh
Gefühl,
ja.
Dass sich Zeit genommen wird für die Charaktere, für die Ereignisse und dass das auch so ein bisschen alles sacken kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch den einen oder anderen fast ein bisschen langweilt, dass es zu langsam ist, aber für mich, also ich konnte mich sehr gut darauf einlassen, es ist halt nicht so krass plotgetrieben, so von wegen, okay, jetzt jede Folge muss hier krass was passieren und es muss vorangehen oder so, sondern es ist sehr charaktergetrieben.
Erneut etwas, was mich, ich weiß, dass, da werden wahrscheinlich dem Leute sehr schnell müde werden, aber erneut etwas, was mich sehr an den Golden Age Arc erinnert hat, von Berserk, wo ja die längste Zeit es auch erstmal nur darum geht, hier erleben diese Gruppierung relativ, nicht komplett, aber relativ losgelöste Abenteuer voneinander. Hier gibt's ein Monster, da gibt's ein Monster, da gibt's einen bösen Menschen. Und es geht jetzt weniger um die direkten Zusammenhänge dazwischen und mehr darum, dass einfach diese Figuren halt eingeführt werden. Und genau das ist auch hier der Fall. Aber also am Anfang dieser Folge sind wir noch nicht ganz so weit, denn am Anfang dieser Folge ist Thorfinn tatsächlich noch das Kind, das wir auch am Ende der letzten Folge verlassen haben.
Oh ja.
Und zieht mit Askelads Truppe, also diese Söldnertruppe, dann tatsächlich nach England in den Krieg. Ja, das war der Teaser, den wir hatten, dass Dänemark, ist es Dänemark oder ist es Norwegen? Oh, verdammt.
Nee, Dänemark. Nicht
genau, ist Dänemark, ne? Dass Dänemark in den Krieg ziehen wird gegen England, denn in England leben ja mittlerweile ganz viele Leute aus dem Norden und der neue englische König hat sich jetzt dazu entschlossen, dem ein Ende zu setzen und halt auch die Siedler und sowas anzugreifen, die aus dem Norden. Und das wiederum lässt natürlich der dänische König nicht auf sich sitzen und invadiert dann auf großer, ja, mit vielen Truppen England. Und zu diesen Invasionstruppen gehört dann auch Askelad, eben einfach, weil ja, er dafür Geld bekommt und weil er glaubt, dass er auf dieser Seite, das bestätigt er später auch nochmal, einfach mehr Erfolgschancen hat. Ja, also er ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich bin für diese oder diese Seite, sondern er geht halt zu der Seite, ja, die mehr Geld für ihn hat.
Opportunist halt. Aber das wurde ja auch schon angelegt in seinem Charakter in den vergangenen Folgen. Ich mag sehr, das fängt ja an auf so einem Schlachtfeld, das bereits passiert ist. Also da liegen nur noch Leichen rum, da ist schon gar nichts mehr, wo wo Askelads Truppe quasi ankommt und Thorfinn dann sich erstmal übergeben muss, wenn er diese ganzen Leichen sieht, weil für ihn ist das ja auch immer noch recht neu. Und im Kampf dabei war er ja noch nicht groß bisher. Er hat das immer nur so beiläufig erlebt, wie die in den vergangenen Folgen geradet haben und so, also aus der Distanz. Und das ändert sich ja jetzt, denn sie haben so einen vermeintlichen Ruheort gefunden und werden dann aber des Nachts angegriffen im Pfeilhagel. Und da gerät dann auch Thorfinn ja ins Zielvisier der Feinde.
Ganz genau, er muss dann an diesem Kampf teilnehmen und das ist eine interessante Szene, weil das war ja im Grunde auch immer so ein bisschen sein Traum, ne? Diese romantische Version des Kampfes. Und anhand dessen, dass er sich so voll übergibt, wird ja schon sehr schnell visualisiert, dass das nicht sein Traum ist, den er hier erlebt, sondern dass es
gar
weniger
nicht so
schön
cool
ist.
Scheiße.
Genau. Und das zieht sich dann auch eben durch diesen ersten, diese erste Tötung eines Menschen durch, weil das passiert dann hier. Er wird angegriffen, beziehungsweise, das ist noch nicht die erste Tötung, sondern er wird angegriffen und wird ja erstmal von Askelad gerettet.
Genau.
Ja. Genau, aber wenig später, ich glaube, es ist der gleiche Kampf, oder? Folgt dann die erste Tötung. Bin mir gerade nicht ganz
sicher. Ja, genau, es ist auch in diesem Angriff, den sie da erleiden, wo dann noch jemand anders auf ihn zukommt. Er ist total überfordert und kriegt dann aber den ersten Stich rein, der den noch nicht ganz umbringt. Aber dann legt er quasi nochmal daneben und Thorfinn kann noch einen Stich setzen und dann hat er jemanden umgebracht. Und die Inszenierung finde ich tatsächlich auch ganz cool, weil dann auch gezeigt wird, dass auch das jetzt nicht dieser, oh geil, ich hab's geschafft, ich habe jemanden umgehauen, weil es ja vorher auch nochmal diesen Rückblick, also so ein ganz kurzes Einblenden gibt von diesem, was Askelad gesagt hat, erreiche was auf dem Schlachtfeld und dann kannst du wieder gegen mich antreten, weil dieser Rachegedanke ist ja immer noch drin.
Das ist seine zentrale
Charaktermotivation. Super
zentral,
ja. Und dann fängt er aber einfach nur an zu brüllen und zu weinen, als er diesen Menschen da umgebracht hat.
Genau, aber dann geht's auch recht fix weiter tatsächlich, zumindest für die Maßstäbe von Vinlands Saga, weil dann kommen wir im Grunde halt zu diesem Zusammenschnitt, zu einem Zusammenschnitt, in dem wir sehen, wie Thorfinn älter wird, wie Thorfinn mit Askelads Truppe durch England zieht, Leute kämpft und mit seinen Kampferfahrungen eben wächst und abhärtet und auch eben immer besser wird. Er hat einen sehr eigenen Kampfstil, weil er quasi immer noch diese gleiche kleine Waffe nutzt, die er damals von Thors bekommen hat, aber dann halt jetzt mit einer zweiten Waffe zusammen, sodass er quasi zwei kleine Messer immer nutzt und seine Schnelligkeit sehr nutzt, was in vielen Kampfszenen sehr cool in Szene gesetzt wird.
Das stimmt. Ich finde auch ganz witzig, dass sie das so zeigen, wie er, ich glaube, jemanden entwaffnet und dann an sein zweites Messer gelangt und dann merkt, oh hey, cool, Dual Wield.
Ja, das ist Dual Wield unlocked.
Und ich habe mir einfach eine Notiz gemacht, weil das auch schon drin ist in dieser Schlachtenmontage, wo er aufwächst. Anime Jump Super Duper Kill Skills ist das, was er bekommt, weil er ja wirklich
anfängt, ne,
rumzuspringen und so.
Oh,
also da, man merkt auch an mehreren Stellen in den Schlachten in den kommenden Folgen die Anime-Bullshit-Anleihen, die aber teilweise auch sehr cool sind.
Ja, es ist immer so, wenn ein Charakter so ein richtiges Design hat, hat er wahrscheinlich irgendeine Superkraft. Keine wirkliche Superkraft, die näher beleuchtet wird, aber es ist wahrscheinlich im Grunde eine Superkraft. Das mag ich sehr.
Ja, genau.
Genau, und dann, wenn dieser Zusammenschnitt endet, sind 6 Jahre vergangen. Wir waren eigentlich im Jahr 1002, zumindest wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe, spielte das vorher im Jahre 1002. Und nach diesem Zusammenschnitt befinden wir uns im Jahre 1008, wenn wir hier wieder zu der normalen Erzählung übergehen. Und diese 6 Jahre sind an Thorfinn natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Er ist halt sehr so broody geworden, das heißt, er redet nicht viel, er guckt immer böse in die Gegend rum. Er ist halt einfach ein guter broody emo Anime Boy.
Ja, auch voll geworden. Die Covid-Frisur bekommen.
Ach ja. Das stimmt sehr. Das ist eine sehr passende Bezeichnung für diese Frisur, das stimmt. Und dieser Zusammenschnitt endet dann aber nicht, was ich ganz interessant fand, mit diesem triumphalen, so, ich bin jetzt der Held, der super starke Held geworden, sondern der Zusammenschnitt endet damit, dass er schwer verletzt und mit einem Bogen in der Brust, mit einem Pfeil in der Brust, gefunden wird von Dorfbewohnern, die ihn dann wieder aufpäppeln. Weil er als Kundschafter quasi gedient hat, der Askeladd-Truppe, und halt gefunden wurde, entkommen ist, aber dabei halt schwer verletzt wurde und wird dann halt von einer alten Frau und ihrer Tochter oder Enkelin wahrscheinlich wieder aufgepäppelt.
Genau, von zwei Engländerinnen, die gerade über ihren König lästern. Übrigens noch eine ganz kurze Anmerkung zu der Schlachtenmontage. Es wird einmal ganz kurz gezeigt, dass jetzt auch Thorfinn mal so beiläufig Askeladd rettet. Also, dass er auch ihn dann schützt in der Schlacht, was ich ganz interessant finde. Und dieses Einsetzen von ihm als Speer etabliert, finde ich, auch so ein bisschen so eine, auch eine Abhängigkeit von Askelads Truppen von ihm, die nur größer wird, je weiter wir kommen. Aber ich finde halt interessant, dass das hier schon so beiläufig gesät wird in dieser Montage.
Ja, wir haben ja letztes Mal, also ich war nicht direkt ein Kritikpunkt, aber wir haben beobachtet, dass diese Serie in den ersten Folgen sehr wenig subtil ist und sich sehr offensichtlich eigentlich, also sich Zeit lässt, aber dann sehr deutlich immer klar macht, also, was gerade die Character-Beats sind.
Genau, vor allem so bei bestimmten Sachen wie dieses, oh, die Dorfbewohner sind alle total in Ekstase, dass der Krieg jetzt kommt und so.
Und das, was du gerade nennst, ist ein Teil davon, aber es passieren später noch mehr Dinge, wo ich finde, dass sich das relativ deutlich ändert in Teilen in diesen nächsten 5 Folgen.
Vor allem in dieser Episode noch, holy shit.
Wo tatsächlich, also gerade Thorfinn als Charakter wahnsinnig viel Tiefe gewinnt, weil sie nicht aussprechen. Ja. Weil das zieht sich, genau, es zieht sich voll durch diese 5 Folgen, dass Thorfinn zwar irgendwo Hauptcharakter ist, aber wir nur recht wenig wirklich von ihm hören und tatsächlich auch von ihm sehen. Und wenn wir was von ihm sehen und hören, sind es sich immer wieder widersprechende Emotion, ja, dass du in einer Szene erzählt bekommst, hier, er ist der ultimative Badass und hat sich hier halt, fühlt sich halt hier komplett zu Hause, und 5 Minuten später siehst du eine Szene, die scheinbar das exakte Gegenteil erzählt, aber natürlich sehr bewusst, und du musst dir ja da halt als Zuschauer dann die eigenen Gedanken machen, was das mit, also wo dieser Charakter geistig gerade ist. Und das finde ich wahnsinnig cool. Also, was sie mit Thorfinn machen, auch mit Askeladd machen in diesen 5 Folgen, und wie sie weggehen vom eindeutigen, ich bin traurig, weil das doof ist, dass sie da so dann noch recht große Schritte von weg machen, finde ich sehr, sehr, sehr cool.
Was, finde ich, auch parallel eigentlich super passt zu dieser Entwicklung von einem Kind, bei dem das halt immer sehr eindeutig ist, was da für Gefühle vorherschen.
Das haben wir auch letztes Mal gehofft, ne? Genau, das war unsere Hoffnung, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht ist es einfach, weil er halt das Kind ist und weil die nun mal sehr direkt kommunizieren, wie es ihnen geht und wie es ihnen nicht geht. Und tatsächlich scheint sich das auch zu bewahrheiten, dass Thorfinn mit dem zunehmenden Alter sehr viel an Tiefe gewinnt. Aber da kommen wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher in den folgenden Folgen drauf zu sprechen.
Jetzt ist er ja bei diesem Mutter-Tochter-Pärchen gelandet, die ihn pflegen, die ich Essen glaube, für ihn machen.
Es muss eigentlich Enkelin sein, oder? Das ist so ein Kind, oder? Oder war das eine Frau? Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf.
Das ist, glaube ich, schon eine halbwegs Erwachsene. Ich habe mir Mutter-Tochter aufgeschrieben, kann aber auch sein. Ist glaube ich, auch ein bisschen egal.
Ja,
und genau, die ihn dann wieder so gesund pflegen und sie glauben, er versteht ihre Sprache nicht so richtig, was halt ein bisschen interessant ist. Das musste ich mir dann immer, ich habe mir dann immer Fragezeichen dahinter gesetzt. Mhm. Versteht er das jetzt nicht?
Nee, ich glaube, er versteht es nicht. Ich glaube, er versteht es nicht.
Ja, aber er spricht ja dann doch so ein bisschen ihre Sprache.
Er sagt halt stotternd flieht, aber das scheint sehr, also das wird halt nicht so, ob er das wirklich gesprochen hat, sondern eher so, ich kann ein Wort, weißt du?
Richtig, es wird halt impliziert, aber in der Serie selbst sprechen sie halt alle die gleiche Sprache, deswegen ist das immer so ein bisschen
schwer
durchzulesen.
Weil es ja auch nicht nur eine Sprache, sondern es ist Japanisch. Das heißt, du hast hier einen Dänen, der Dänisch spricht und einen Engländer, der Englisch spricht und in Universe tun sie das auch, aber für uns sprechen sie dann nicht Dänisch oder Englisch, sondern Japanisch. Und das ist so
Däne?
Eine Norweger? Isländer? Verdammt,
ich bin schon immer durcheinander. Genau, das weiß ich jetzt gar nicht so
richtig. Wahrscheinlich eher Isländer müsste er ja sein, ich bin ja in Island.
Ich glaube schon. Ja, aber das vielleicht wird das für Leute, die Japanisch können, klarer, weil möglicherweise das mit Akzenten gelöst ist, könnte ich mir vorstellen. Das wäre jetzt was über unsere Köpfe drüber geht. Aber
wenn ihr das wisst, schreibt das mal, das würde mich sehr
interessieren. Ja, genau, falls ihr da Erfahrung habt, sehr gern. Und dann kommt ja hier auch so ein bisschen Comedy Relief mit rein, ne? Er hat so Flöhe und die Tochter schreit so, oh mein Gott, hör auf dich zu kratzen, die kommen hier überall hin. Mhm. Ich mochte auch hier nochmal sehr die Animation der Tiere, wo so kleine Hühnchen und Schweinchen animiert werden, die alle super süß aussehen. Also es ist so ein kleiner Moment des Komforts, bevor es dann ja wieder ein bisschen ernster wird, weil einmal kümmert sich ja dann diese Mutter um die Flöhe bei ihm. Währenddessen kommt dann so ein Soldat an, der nach einem dänischen Speer sucht, was ja Thorfinn ist. Und sie nimmt ihn dann aber in Schutz, obwohl er ihr ja erzählt von den Leuten, die er umgebracht hat. Mhm. Und es wird auch, also sie weiß auch, dass es sich um ihn handelt, also dass das gar nicht anders sein kann. Und dann schneiden sie von dieser In-Schutz-Nehmen-Szene direkt zum Streit zwischen Mutter und Tochter, wo sie dann sagt, wie kannst du den hier in Schutz nehmen und so, er hat Leute umgebracht und so. Und auch gleich dieses, er kann deinen Sohn nicht ersetzen, weil die Mutter ja Thorfinn von ihrem Sohn erzählt, der so ähnlich aussah und so. Also da gleich auch wieder ein bisschen mehr Charaktertiefe, als eigentlich sein muss für so einen Nebencharakter. Das mochte ich sehr gern. Und dann kommt ja der Moment, wo Thorfinn dann auch, ich glaube, er sagt einfach nur, lauft oder so.
Flieht, rennt sagt dann er weg. Im Deutschen zumindest.
Oder flieht, genau.
Genau, und rennt halt nicht wirklich weg, sondern rennt zu seiner Mission. Er packt sich aus dem Kamin ein brennendes Stück Holz und rennt dann damit tatsächlich zum Rand des Dorfes und zündet ein Haus an, was sich als Signal herausstellt für Askelats Truppe, dass sie angreifen sollen. Um in dieses Dorf niederzubrennen, zu plündern und alle Leute umzubringen. Und deswegen hat er halt gesagt, flieht, weil er diesen beiden Leuten ermöglichen wollte zu entkommen. Aber das, also es schien für ihn nie also zwei interessante Dinge hier. Es wird jetzt nie so wirklich dargestellt, als ob Thorfinn jetzt einen unglaublich schwierigen Konflikt in sich ausarbeiten muss, ob er das jetzt wirklich macht. Ja, dass er sagt, oh, diese zwei Leute mag ich, aber ich soll dieses Dorf hier für die Invasion bereit machen. Mache ich das jetzt wirklich, mache ich das nicht? Das wird zumindest nie so intensiv so rübergebracht. Das wird sicherlich in Teilen bei ihm passiert sein. Aber erneut diese Subtilität, sondern das findet man dann halt erst raus, wenn er das Haus anzündet, dass das überhaupt sein Plan war. Und dann wird halt werden halt die vorherigen Szenen neu kontextualisiert so ein bisschen. Aber das Zweite, was sie ebenfalls machen, ist, wenn dann diese Invasion passiert, ja, die Wikinger, oder das sind keine Wikinger, die Söldner, die Piraten von Askelat landen dann in diesem Dorf vom Wasser aus und fangen halt sofort an, alles niederzubrennen und alle Leute umzubringen und zu erschlagen. Sie werden das mit den Frauen machen, was sie halt mit den Frauen gemacht haben. Und währenddessen steht dann die diese Oma, diese Mutter dazwischen, einfach guckt einfach nur weinend zu Thorfinn und verschwindet dann. Also das wird dann einfach so visuell dargestellt, dass sie dann plötzlich nicht mehr da ist. Und du kannst dir halt selbst vorstellen, was mit ihr passiert ist.
Und er schreit ja ihnen noch zu, ich habe gesagt, ihr sollt wegrennen und so, noch ist es nicht zu spät. Und dann sind die aber schon da. Und er geht halt, er ist ja eigentlich im Berserker-Modus drin und kämpft gerade gegen so einen Typen.
Genau, gegen
und
so eine Wache,
dann,
ja.
Dann trifft er so, also sieht er so, dass diese Mutter ihm zuguckt und dann verschwinden diese Berserker-Augen bei ihm.
Ja,
und da merkst du halt, dass intern sehr viel passiert, ohne dass es ausgesprochen werden muss, weil es sehr eindeutig inszeniert wird.
Genau.
Und genau, ich mag auch sehr das, was du gerade erwähnt wirst, dass die alte Frau verschwindet, dass es einfach nur so ein Heimat-Flashback dann gibt für ihn, von ihm. Er holt einmal tief Luft und dann gehen seine Augen wieder zu diesem müden, etwas grimmigen Blick und er geht mit den anderen wieder mit.
Genau,
mega gut.
Alles so gut, weil da wäre nämlich, wenn ich bin mir sehr sicher, wenn diese Serie Berserk wäre, dann hätten wir eine 5-Minuten-Szene gehabt, wo wir ausführlich sehen, wie diese Frau mit ihrer Tochter, wie alles Furchtbare mit ihr gemacht wird von diesen von
also
diesen
vor
Leuten.
Allem anfangs Berserk.
Genau, genau. Also ja, das muss man dazu sagen. Das war am Anfang alles noch ein bisschen
krasser
und schlimmer, als es dann später wurde. Aber und das, da habe ich halt voll Respekt vor, dass sie das nicht gemacht haben, weil es ist einfach unnötig. Du weißt, was hier erzählt wird, du weißt, was mit denen gemacht wird, du musst es nicht in aller Ausführlichkeit auskosten und dann irgendwie so, sich dann nur irgendwie daran aufgeilen, dass du das alles darstellen kannst. Und dass dann auch noch Thorfinn eben nach diesem einen, ich habe doch gesagt, er sollte fliehen, nicht irgendwie auf die Knie geht und sondern du siehst diesen Gesichtsausdruck, der ändert sich leicht, er rennt mit den Wikinger mit, Folge vorbei. Da bin ich richtig dabei, weil also meine Notiz ist auch, interessanter Konflikt, brutal, aber nicht ohne. Und dann habe ich Scham? Gepostet, weil ich, du hast das gerade auch nochmal anders bezeichnet, weil ich nicht genau weiß, ist das Scham, ist er einfach wütend, ist er traurig, du weißt es nicht genau und das ist also so unendlich viel interessanter als die ganzen Alternativen, die wir gerade aufgezählt haben.
Ja, naja, gerade, dass auch der Heimat-Flashback so kurz da drin ist, zeigt ja, okay, er weiß, das sind halt ganz normale Leute, das wird so impliziert, dass das könnte auch seiner Heimat passieren und so ein Kram. Und das finde ich halt super gut. Und noch viel besser finde ich, dass der letzte Shot dieser Folge einfach nur der zerbrochene Kamm ist, mit dem die Mutter
wurde.
Genau, ihm die Flöhe rausgekämmt hat. Heftig, da muss ich ein bisschen schlucken. Das fand ich ziemlich krass.
Ja.
Weil wie du schon sagst, es wird ja nicht gezeigt, was mit den beiden passiert. Es wird nicht gezeigt, ob die geflohen sind oder so, aber es wird stark impliziert, dass die einfach Opfer.
Der zerbrochene Kamm sagt da, glaube ich, alles, was gesagt werden muss. Und genau, es ist alles, was gesagt werden muss. Alles andere wäre dann halt ein bisschen Edgelord. Gucken wir mal, wie krass brutal wir sind. Aber ist nicht wirklich wichtig für Storytelling, in diesem Falle zumindest. In anderen Situationen kann das wichtig für Storytelling sein. Aber nicht bei so Nebencharakteren, die eh nur dafür da sind, dass sie halt in diesem Fall dann sterben dürfen. Da mussten wir das nicht auch noch endlos lange auskosten. Deswegen, das finde ich, fand ich sehr, sehr cool. Und es ist ja auch wirklich, auch diese Folge, es passiert nichts Plotmäßiges, weil das ist pures Character Development, denn am Anfang der nächsten Folge, der 7. Folge,
dass er älter wird, ist schon relevant.
Ja, schon, genau, aber es ist halt nicht im klassischen Sinne eine Erzählung, dass jetzt hier, er findet hier Gegenstand Y oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich Character Development gemeinsam mit der vergehenen Zeit.
Was ist denn auch der große Plot, ne? Der große Plot ist ja eigentlich nur, Thorfinn will seine Rache.
Genau,
viel mehr Plot hast du ja nicht.
Das ändert sich in diese bis zur 10. Folge zumindest auch nicht. Am Ende der 10. Folge es kann natürlich sein, dass es sich in der nächsten Folge alles wieder erledigt, aber da haben wir zumindest nur erste Ideen von, das könnte ein größerer Plot sein. Und auch hier fühle ich mich wieder erinnert an Berserk, aber da komme ich dann aber drauf zu sprechen. Entschuldigung, aber das ist wirklich mir einfach immer wieder aufgefallen, deswegen komme ich immer wieder drauf zu sprechen.
Ich musste auch mehrfach an Berserk denken. Ja. Aber immer. Also am Anfang waren es noch sehr viele Parallelen, wo ich dann dachte, na, ich glaube, hier ist mir Berserk an vielen Stellen ein bisschen lieber. Jetzt sind es teilweise Vergleiche, wo ich das eher in einem positiven Vergleich rücken würde, wo mir Vinland Saga teilweise besser, teilweise genauso gut gefällt.
Genau, weil diese Vergleiche nicht mehr oft sind, okay, die machen das sehr, sehr ähnlich, sondern das ist so ein eigener Spin.
Genau, es wird was sehr eigenes.
Genau, wie das, was wir gerade auch erklärt haben. Dann kommen wir doch jetzt mal zur Folge 7, lieber Tom.
Die Normannen.
Die Normannen, wo wir erneut, wie ich gerade bereits angedeutet habe, noch einmal einen Zeitsprung machen. Noch einmal 4 Jahre später. Jetzt sind wir nämlich schon im Jahr 1012.
Ja, cool, dass du dir die Zeit mit aufgeschrieben hast. Mhm. Darauf habe ich gar nicht geachtet.
Ja, das dachte ich mir schon, dass das, dass das halt sehr hilfreich sein kann, wenn man sich das wirklich notiert, weil hier sind jetzt ja wirklich 10 Jahre vergangen seit dem Anfang der Serie. Thorfinn ist jetzt 10 Jahre älter als noch am Anfang der 5. Folge. Und das sieht man auch. Das sieht man, das hört man, hat einen neuen Synchronsprecher, man sieht es auch ein bisschen an Askalat, der ist auch ein bisschen älter geworden, hat ein paar mehr Falten. Das mag ich alles sehr, sehr gerne.
Ja, dass er einen neuen Synchronsprecher hat, ist mir nicht aufgefallen.
Oh, bei Thorfinn?
Ja.
Oh, Ich glaube, das geht sehr von hey, hey, hey zu.
Okay, vielleicht war er in der. Achso, naja, von Kind an ja.
Ja, genau. Nee, das meinte
aber
ich.
Aber
genau.
Jetzt zur letzten Folge, wo er nur nee, so die drei
nicht.
Worte
nein,
spricht.
Nicht. Nein, genau. Ja, okay. Ich meinte von.
Okay, sorry, dann habe ich dich missverstanden. Ja,
ja. Übrigens, apropos Synchronsprecher, das kann ich nochmal kurz reinwerfen. Bei Askeladd dachte ich mir ganze Zeit. Okay, also wenn er nicht so, haha, ich bin entspannt redet, sondern wenn er so ein bisschen ehrlich und. Oder wütend, nicht wütend, aber so ein bisschen ernster redet, dann. Triggert diese Stimme unglaublich was in mir und das kommt mir so unglaublich bekannt vor. Und nicht umsonst, ich habe es dann mal kurz gegoogelt und dachte mir so, ah, natürlich, das ist Madara aus Naruto. Askeladd wird von Madara gesprochen, der halt sehr viel redet am Ende dieser Serie. Das kam mir dann direkt sehr.
Das ist gerade sehr passend. Der Begriff Naruto befindet sich in meinen Notizen zu dieser Folge.
Ja, bei mir auch. Natürlich, Tom. Da kommen wir direkt zu sprechen. Eine Notizbank ist einfach nur Naruto Run Ausrufezeichen.
Ja, exakt. Ja. Exakt das gleiche bei
mir. Weil es ist auch super aufregend und weird. Das macht niemand in dieser Serie. Sonst aber in einer einzigen Szene rennt Thorfinn einfach gegen Horizont. Und zwar indem er Naruto Run macht, also die Arme zurückhängen lässt. Von dem finde ich sehr lustig.
Genau, die Folge fängt eigentlich damit an, dass wir sehen, wie der König von Dänemark sagt, die Soldaten sollen sich zurückziehen über den Winter, dass die so eine Pause bekommen. Und Askeladds Truppen sind daraufhin halt so ein bisschen frustriert, weil das sind ja Söldner. Und die haben da nichts zu tun. Und Askeladd sagt im Wesentlichen, naja, dann machen wir es halt wie die Vögel und gehen dahin, wo das Essen ist. Schnitt auf Frankreich.
Das fand ich so überraschend. Das fand ich auch so cool. Also das war so, weil das zieht sich so ein bisschen durch Windland, dass du so ein bisschen glaubst, okay, hier ist der Plot. So, das heißt, der Krieg gegen England ist jetzt die erste Staffel oder sonst was. Und dann wirklich eine halbe Folge später sagen sie, so, Krieg ist pausiert, 4 Jahre später gehen wir nach Frankreich. Das finde ich sehr mutig.
Aber ich finde auch interessant, diese Seite von solchen Konflikten zu zeigen, weil natürlich sind sie eine Söldnergruppe und wenn halt gerade kein Krieg ist, was machen sie dann? Gehen halt dahin, wo der Krieg ist im Wesentlichen. Und in Frankreich, da werden die gar keine Fraktionen etabliert oder so. Da sind einfach nur zwei gegeneinander kämpfende Armeen. Eine in einem Fort, die anderen sind die Angreifer. Und Askeladds Truppen sind jetzt da und sagen, naja, wir schließen uns jetzt halt einen von beiden an, in dem Fall den Angreifern. Und genau dann kommt halt die Naruto-Run-Szene, weil Thorfinn soll diese Message übermitteln, von wegen, ey, wir schließen uns euch an, helfen euch beim Angriff, kriegen dafür die Hälfte von allem. Und er zögert dann noch, weil er ja Askeladd herausfordern will. Er ist sehr frustriert von Askeladd für dieses Hin und Her. Und Askeladd sagt, naja, okay, wenn du mir einen Soldaten mit Helm bringst, also den Kopf von einem Soldaten mit Helm,
also des Kommandanten sogar,
genau, dann kriegst du deine Chance. Und dann rennt er halt grummig im Naruto ran.
Genau. Und wie er diesen Kopf beschafft, ist dann auch Naruto-esk, kann man durchaus sagen. Kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, weil diese Folge ist im Grunde, ist wirklich simpel. Ne? Das ist einfach diese Belagerung und that's it. Also wir machen hier einen Zwischenstopp in Frankreich, wir sehen hier eine Burg, wir wollen den Schatz in der Burg, wie machen wir das? Wie du dann gesagt hast, schließen uns den Angreifern an. Und fand ich ein bisschen, diese Folge muss ich ganz sagen. Ich glaube, es war für mich so die schwächste Folge bisher, weil hier nicht so wahnsinnig viel passiert, wie ich fand. Und weil mir, ich glaube, du kannst auch sofort, was ich meine, eine Figur ein bisschen auf die Nerven ging.
Der kleine General.
Genau. Ich finde, der General dieser angreifenden Fraktion, den sich Askeladd scheinbar anschließen, Ich weiß nicht so ganz, was der in dieser Serie zu suchen hat.
Ja, weil das fällt ein bisschen raus.
Es ist ein sehr klassischer Shonen-Charakter, aber für so ein One Piece. So der könnte genauso in One Piece sein.
Ne? Du ja, hast, es ist voll der One Piece-Charakter.
Weil er ist übermäßig klein. Sein Kopf ist so zwei Drittel seines Körpers. Immer wenn er laut redet, was ja, er ja. immer tut, reißt er den Kopf so auf, dass er aussieht wie eine Schlange, weil er seinen Kiefer quasi rausrenkt. Und alles ist so ein bisschen halt, also es ist sehr, sehr. Ja, Persiflage auf diesen Charakter und beißt sich stilistisch dann auch absichtlich sehr mit seiner Umgebung. Aber dass er dann so, also er soll ja wirklich auch Comedy Relief sein, ne? Der wird immer wieder lustig ja. dargestellt und so. Und ich finde, das hat sich alles ein bisschen gebissen. Also das fand ich fand den nie so richtig lustig, ich fand den ein bisschen nervig und dass der dann auch noch so von der Atmosphäre dieser Serie mir so ein bisschen,
ja, ja.
so
ein bisschen abgelenkt hat. Es ist halt ein bisschen tonaler Whiplash. Es gibt ja später noch einen Charakter, der, finde ich, voll wirkt wie so halt sowas One-Piece-artiges, zu dem man noch kommt. Der hat für mich ein bisschen besser reingepasst, ja, aber ich habe jetzt gar nichts dagegen, dass die Serie manchmal sagt, okay, wir gehen jetzt halt in diese Over-the-Top-Richtung, weil ja auch die Action-Momente echt over the top sind, wie auch diese Folge sehr zeigt, und weil es da halt auch cool inszenieren will und so. Aber der General hier war für mich auch so eine Spur zu dick aufgetragen. Ne? Du kannst den ja machen, auch so gerne so over the top, aber dann vielleicht ein bisschen weniger.
Ja, genau, ein bisschen. Oder halt, also ich finde auch over the top nicht schlimm. Ich meine, diese Serie beginnt damit, dass jemand ein Pilz isst und dann zu einem Super-Berserker wird und irgendwie 100 Meter und dann kommt ein anderer zu ihm und springt, bla bla. Also das kennen wir alles schon. Nur ist es eine sehr andere Art von over the top. Ne? Es ist halt dieses kämpferische Action over the top oder es ist einfach, ich bin ein lustiger, dicker, kleiner Mann, hahaha, over the top. Und ja, das
ja, also ist einfach nicht so passend. Ich mochte die Folge trotzdem, trotz dieses Generals. Wir können ja mal weitermachen. Thorfinn übergibt ja diese Message. Ich finde ganz lustig, dass er da einen Dolmetscher bekommt bei diesem Camp, weil erneut diese Sprachbarriere ist ein Element. Aber finde ich ganz schön, dass sie auch das dann so beiläufig darstellen.
Ich will das kurz betonen. Das ist wirklich so, wir haben ja einen Charakter, der Japanisch spricht, dann übersetzt ein anderer Charakter auf Japanisch, der andere Charakter antwortet auf Japanisch, was die Dolmetscher auf Japanisch übersetzt, woraufhin der andere wieder auf Japanisch antwortet. Da habe ich mich schon gefragt, warum sie nicht bei einer dieser Fraktionen sagen, okay, wir lassen die in der Originalsprache reden. Weil das geht ja, also du kannst ja einen einfach Französisch reden lassen und dann das Japanisch ist Stand-in für Hauptcharakter, weißt du? Dass einfach das Dänische oder das, was auch immer jetzt gerade Thorfinn redet.
Ich würde wirklich da gern die Diskussion in der Produktionsfirma mal wissen, wie sie auf diese Art jetzt gekommen sind, das so zu lösen. Weil es ist ja eigentlich keine Lösung.
Nee, genau, es würde so, wir übergehen das einfach mal so ein bisschen und hoffen,
aber es ist halt auch wahrscheinlich zu wenig, als dass sie sich dachten, ach, wir holen dafür jetzt nicht extra einen französisch sprechenden Menschen ran.
Aber das würden sie sowieso nicht machen. Also, hast du mal Shin Godzilla gesehen, Tom?
Nee.
In Shin Godzilla gibt es einen relativ wichtigen Nebencharakter, der auch recht viel Zeit einnimmt. Die ist aus den USA sogar und will auch mal US-Präsidentin werden und ist irgendwie Botschafterin oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wird aber einfach von einer Japanerin gespielt, die also mit Mühe und Not einigermaßen eine Idee davon hat, was Englisch ist. Und die soll halt dann diese amerikanische Figur sein und du verstehst es wirklich auch fast nicht, was sie da sagt. Die ist irgendwie eine Schauspielerin, die von einer kanadischen YouTuberin beigebracht wurde, wie sie Englisch sprechen muss. Und das funktioniert gar nicht. Und mir wäre das recht gewesen. Einfach damit ich halt erzählerisch merke, okay, hier reden die eine andere Sprache, als einfach nur, dass halt jemand sagt, ich verstehe dich nicht, weil du eine andere Sprache sprichst, weißt du? Das ist immer ein bisschen unpraktisch. Das erinnert mich so an so was wie eine deutsche Übersetzung von Tarantino-Filmen, weißt du, wo in Tarantino im Original in Inglourious Basterds 5 Sprachen gesprochen werden, im Deutschen sagen sie, ja, ich spreche einfach Deutsch, ist fein.
Ja. Ja, es ist, ja, ungelenk ist es vor allem.
Ja, genau.
Der kleine General stimmt ja dann zu, also er nimmt die Hilfe an. Es gibt dann noch so eine ganz kurze Szene, wie Soldaten sehen, dass so ein Drache im Mondschein den Berg hochklimmt. Und als Zuschauer weißt du halt schon, okay, das ist so eine Galeonsfigur von einem dieser Wikinger-Schiffe. Aber finde ich eine irgendwie coole Szene, war schön gemacht. Und dann gibt es den nächsten Morgen, wo der General zum Angriff blasen will und Thorfinn ist immer noch bei denen. Und der General wird schon sehr, ja, sehr verärgert, weil niemand da ist von der Hilfe, die versprochen wurde. Und dann geht's halt los, ne? Dann kommen sie durch den Wald und tragen einfach ihre Schiffe
ja, auch
zu
das.
Dem zu dem Fluss, weil halt vorher schon gesagt wurde, es wurde so ein bisschen etabliert, über den Wasserweg geht's nicht, weil der Strom ist zu krass und ihr würdet nur den Wasserfall runter crashen und so. Und dann,
was offensichtlich übrigens auch kein Problem ist, aber das kommt das.
Ja. Genau, ja, das da kommen wir später noch dazu, aber dann gehen sie halt diesen sehr eigenartigen Weg übers Land und tragen ihre Schiffe, weil sie ja so starke Männer sind, über dieses Schlachtfeld. Das ist sehr Anime, sah auch sehr cool aus, finde ich, aber kam sehr aus dem Nichts.
Ja, das auch das. Diese Folge wirkt auch rückblickend, finde ich, selbst mit dann dem Charakter, der später noch kommt, total wie, als ob sie aus irgendeinem anderen Arc kommen würde irgendwie oder aus das, dass das die Vorgängerserie ist, wo alles noch ein bisschen glücklicher und leichtherziger war, weißt du? Für mich bricht das alles ein bisschen mit dem Rest der Serie. Gerade mit der wir sehen halt im Vorlauf dieser Folge sehen wir halt, wie ein Kind Thorfinn diesen Mann das erstmal umbringt und dann sehe ich 20 Minuten später, wie 10 Leute ein Schiff, worauf wiederum 20 Leute stehen, über ein Schlachtfeld tragen und Askeladd steht lachend und schreiend darauf und sagt, vor Männer! Und dann gibt's einen Cut auf den General, der so mit großem Mund sagt, oh mein Gott, was passiert denn hier? Das war mir, also ich glaube, wenn als eine dieser Elemente wäre, hätte ich ein bisschen Geltung gefunden, aber okay. Aber dadurch so viele Elemente dazukommen, der Naruto-Run, den wir vorher gesehen haben, in gleich wenige Minuten später ein gigantischer Naruto-Sprung von Thorfinn. Das kommt so alles in dieser Folge zusammen. Und das war mir dann, glaube ich, einfach ein bisschen viel davon.
Ja. Naja, es hat ja auch immer diesen historischen Kontext so ein bisschen. Also es nimmt sicher Elemente, die tatsächlich passiert sind. Und ich glaube auch dieses, Schiffe über einen Landtransport, das ist ja auch passiert. Aber hier ist es dann halt die Over-the-Top-Variante davon, weißt du? Genau. Dann während einer Schlacht rennen sie dahin und überraschen den Gegner. Und es ist sehr Anime. Und Thorfinn macht diesen 5-Meter-Sprung über den Graben und landet dann an der Wand und klettert da hoch. Es ist halt, ich glaube, ich wäre ein bisschen böser da drauf, wenn es nicht teilweise so cool aussehen würde. Auch hier nutzen sie ja das 3D wieder so ein bisschen, ne? Ja, in der Animation immer diese Mischung. Und wenn dann Askeladd lachend auf einem dieser Schiffe steht, das gerade von seinen Truppen zur französischen Armee getragen wird, das halt auch ein bisschen lustig.
Das stimmt schon, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach das Ding, dass ich das halt dann. Ich fand
es
ein bisschen,
beißt sich total.
Also
ich würde
zu dir
da
viele
auch
Dinge fand ich ein bisschen zu lustig.
Ja, genau.
Ja.
Und sie stellen ja dann fest, nachdem sie da quasi um die Ecke schippern und diese Festung von hinten vom Wasserweg aus angreifen, dass die Feinde dort Armbrüste haben, wodurch sie eine sehr hohe Reichweite haben. Da Askeladd sagt dann auch direkt, so ein paar Verluste nehmen wir in Kauf. Wo auch wieder etabliert wird, okay. Er hat auch diese kalte Seite immer.
Ja, genau, das haben wir gerade, glaube ich, übergangen. Da muss man nochmal, glaube ich, ganz kurz, weil das ist der eine Charaktermoment, der mir so im Kopf geblieben ist in dieser Folge, die sonst nicht so viele Charaktermomente hatte, wie ich finde, wo halt entschieden wird, dass Thorfinn als Unterhändler dahin geht und Askeladd, vielleicht habe ich das auch überhört, dass du das gerade schon mal erwähnt hast, falls ja, sorry.
Ich habe es nicht gesagt.
Okay, wo Askeladd halt sagt, und das ist ein Zitat, wir schicken halt Thorfinn als Unterhändler. Der ist neu da und dann ist das Zitat, er wäre kein großer Verlust, weil er halt ein von außen zukommender Neuankömmling ist, obwohl er hier bereits 10 Jahre bei denen dabei ist. Und das überraschte mich so ein bisschen, aber das fand ich auch wieder sehr cool, weil ja so ein bisschen in der vorherigen Folge so ein bisschen diese erzählt wird halt, wie diese Charaktere sich halt auch ein bisschen näher kommen und sich gegenseitig retten, ohne dass sie jetzt sich jetzt zu mögen scheinen, vor allen Dingen ohne dass Thorfinn Askeladd zu mögen scheint. Aber trotzdem wird halt diese Nähe so ein bisschen angedeutet und impliziert. Dass dann Askeladd in der nächsten Folge halt straight up sagt, nee, wir schicken Thorfinn, ist mir egal, wenn der stirbt. Das ist der Verlust, den wir am ehesten verkraften können. Hat mich sehr überrascht, fand ich aber wieder sehr interessant.
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich es ihm glaube, ob das was ist, das er vor seinen Männern sagt.
Weißt also ich glaube schon, weil es stimmt ja. Er sagt das ja im Kontext dessen, dass der Unterhändler meistens einfach umgebracht werden. So. Oder das ist halt ein guter Plan, wenn das klappt, ist es super. Aber oft werden die Unterhändler einfach umgebracht und das wäre halt bei ihm am ehesten verkraftbar. Und das stimmt ja, weißt du?
Aber das, also ich meine, das finde ich auch so interessant an Askeladd, weil er wird ja als voll der Opportunist charakterisiert.
Oh ja.
der sehr auch mit Worten teilweise spielt und so. Und ich kann ihn aber noch nicht so 100% einschätzen. Also wie viel von den Emotionen, die dann gezeigt werden, sind dann echt oder wie viel davon ist auch nur okay, Manipulation, so, weißt du?
Ich
weiß nicht, wie böse er tatsächlich ist.
Genau, und ich glaube, deswegen ist er so ein guter Charakter.
Ja,
weil
ja.
Das ist ja eine schlechtere Serie würde uns das erzählen über diesen Charakter. Eine schlechtere Serie würde Askeladd einführen und dann charakterisieren, indem Leute aus seiner Truppe uns erzählen, Entschuldigung, hatte kurz ein bisschen aufgeschossen, uns oder in dem Fall Thorfinn dann erzählen, ja, Askeladd ist wahnsinnig sympathisch, aber wir wissen nie genau, was er denkt. Ja, er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, aber manchmal sagt er dann Dinge, wo man nie genau weiß, ist dieses Lächeln nur gespielt. So. Und das macht die Serie nicht, sondern diese Serie zeigt uns das tatsächlich. Diese Serie erzählt uns nicht, was sein Charakter ist, sondern die Serie lässt uns seinen Charakter selbst entdecken, indem wir besprechen ja gerade genau das, was in schlechteren Serien die Charaktere einfach gesagt hätten, nämlich, dass wir als Zuschauer voll eingespannt werden von dieser Figur, weil er ist nett, er ist sympathisch, man erlegt so ein bisschen seinem Charme. Und dann ist man immer wieder überrascht, wenn er diese extreme Kalttätigkeit an den Tag legt. Was ja auch beim Tod von Thors der Fall war, ne? Wo er ja auch mit allen Regeln einfach gebrochen hat. Und trotzdem denkt man aber, ja, aber der ist so nett und scheint doch so auch sich um seine Leute zu kümmern. Der kann doch nicht so sein. Und das ist hervorragendes Storytelling.
Genau, ja, würde ich auch voll zustimmen. Ich habe ja gerade das erwähnt, dass sie da unter Beschuss stehen und er schon denkt, okay, wir werden ja so ein paar Verluste einnehmen. Und dann landet aber Thorfinn auf den Zinnen von der Mauer und kümmert sich quasi im Alleingang um diese Bogenschützen, um diese Armbrustschützen. Mhm. Und das ist, also es ist einerseits eine super coole Szene.
Die ist wie so es animiert fucking ist. Cool.
Wie er sich da durchschnitzelt, wie die Finger abfliegen, wie in Slow-Mo er dann den Captain enthauptet und dem Kopf hinterher springt, weil er ins Wasser fällt und er den ja seinem Chef bringen will. Also es ist so, die Serie hat halt, und das ist vielleicht auch dieser tonale Shift in dieser Folge, die Serie hat halt einerseits wirklich einen starken Fokus darauf zu sagen, der Krieg ist schlimm und scheiße und es ist absolut furchtbar, was den Leuten hier erzählt. Mhm. Aber es soll auch geil aussehen.
Ja, genau. Und das funktioniert halt meistens sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass, also für mich ist diese Art der übertriebenen Darstellung voll okay. Weil die für mich, also es ist halt, ja, es ist spektakulär und awesome und cool, aber es ist gleichzeitig auch brutal und passt für mich in diese Darstellung dieser Welt rein. Deswegen finde ich diese übertriebene Darstellung total toll. Also diese Kampfsequenz, auch wenn sie sehr kurz war, es ist ja auch eine Ego-Perspektive, die da genutzt wird. Ich bin immer wieder so beeindruckt, wenn diese Zeitlupe dargestellt wird, weil das so flüssig ist. Ja,
auch
normalerweise,
wie detailliert teilweise animiert wird, ist toll.
Genau, in diesen Zeitlupe-Szenen, das machen viele Anime, gibt's dann oft so, dass du halt die Animationsstufen wirklich siehst und es so ein bisschen ruckelt und das machen sie dann vielleicht, indem sie dann so einen flüssigen Übergang zwischen den Zeichnungen darstellen. Und das ist halt hier gar nicht der Fall, sondern hier ist es einfach eine extrem flüssige Bewegung in diesen Zeitlupen, wo sie dann viele, viele Dutzend Zeichnungen extra für diese Sequenz machen und das sieht unglaublich aus. Das sieht so aus, dass ich mal zuerst denke, ist das gerade CG, weil es so flüssig ist? Dann guck ich hin, sehe, nee, das sieht hervorragend aus, das ist einfach wunderbar animiert und gezeichnet.
Genau, sie benutzen halt sowas für Rammen oder Pfeile oder so manchmal, CG oder Schiffe.
Ja, und halt immer, wenn mehrere Leute dargestellt werden, was total eine Krankheit von modernen Anime ist, immer wenn irgendwie mehr als 20 Leute auf dem Bildschirm sind, sind die CG. Und das passiert auch hier ein paar Mal, das finde ich immer furchtbar.
Ja, also es gibt ja die eine Szene, wo er mit dem kleinen General an den Leuten des Generals vorbeiläuft. Mhm. Und es wird so im Vorbeigehen, siehst du, wie diese ganzen Truppen da stehen. Und die sind auch alle 3D. Da fand ich es aber ziemlich, da sah es ganz nice und smooth aus.
Ja, ich weiß
halt
nicht
mehr. Aber du darfst halt nicht zu sehr auf die Leute gucken.
Genau, es gab in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, welche es war, hat man Askeladd und seine Männer als CG gesehen, mal kurz.
Oh,
und,
echt?
Also natürlich auch immer witzig. Nur von Weitem. Also es ist immer nur von Weitem, wenn sie halt viel Bewegung machen wollen, dann sagen sie halt, okay, wir haben jetzt eine Animation gebaut, die legen wir auf alle Charaktermodelle und dann gibt es 5 unterschiedliche Charaktermodelle und Askeladd. Wenn das halt länger als 2 Sekunden im Bild ist, denken wir dann so, doof. Und das passiert hier 1-2 Mal, aber nie so wirklich furchtbar.
Ja, also die Armee des Generals, dem Askalats Truppen ja geholfen haben, bricht dann auch durch die, durch das Tor und es sind halt schon alle tot. Sie blicken wirklich auf ein brutalstes Schlachtfeld. Der kleine General freut sich erst so ein bisschen, lacht sich ins Fäustchen und sagt, naja, jetzt fallen wir ihnen in den Rücken, wenn sie wieder ihre Schiffe zurücktragen oder so. Mhm. Und dann kommen sie zur Schatzkammer und stellen fest, oh, schon alles ausgeräumt. Und Askeladd ruft ihnen dann aus der Entfernung zu und meint, naja, wir haben ja gesagt, Hälfte, Hälfte, der Sieg ist euers, der Schatz ist unser.
Ja, das ist ziemlich gut.
Ja, das fand ich auch nice.
Ziemlich gut.
Und dann hauen sie halt ab und Thorfinn sagt nochmal, er will das Duell. Ganz offiziell wird so eine Duellherausforderung. Ganz offiziell nimmt Askeladd die Herausforderung an. Aber dann müssen sie fliehen, weil halt sie von Pfeilen beschossen werden.
Genau, und das war es im Grunde. Also es passiert halt nicht so wahnsinnig viel.
Wir fallen noch einen Wasserfall runter und das ist komplett egal.
Richtig, genau. Das ist das, was der ganze Grund, warum sie nicht diesen Weg gehen wollten, wegen so einem Wasserfall und dann am Ende fliehen. Springen sie einfach so einen 6-Meter-Wasserfall hinunter mit ihrem, also ein kleiner Wasserfall, muss man dazu sagen, mit ihrem Schiff und dachte mir auch so, okay, wenn ihr da jetzt umgekippt wärt, wäre einfach vorbei gewesen. Naja, passt schon. Und das war im Grunde die Folge. Und das ist halt ein bisschen der Grund, wieso ich die so ein bisschen vergessenswert fand, weil es gibt sehr wenig Charaktermomente, sehr wenig Charakterentwicklung. Wie gesagt, diese ein, zwei Szenen mit Askeladd, Kopf halten wieder am ehesten ein. Ansonsten viel, was mir so ein bisschen nicht in die Stimmung der Serie passte. Am Umkehrschluss dann aber auch eine der coolsten Actionsequenzen mit diesem Kampf gegen die Armbrustschützen. Von daher.
Ich habe mir tatsächlich bei der Folge auch so ein bisschen gedacht, das ist fast Filler.
Ja.
Weil es halt so eine Schlacht ist und du könntest sie rausnehmen und es würde nicht viel fehlen. Aber wie gesagt, ich hatte trotzdem Spaß mit der Folge. Auch wenn ich dir zustimmen würde, also gerade der General war einfach eine ganze Spur zu dick aufgetragen. Ich glaube, wenn das ein etwas zurückgefahrener Charakter gewesen wäre, wäre das gar nicht so sehr, wäre diese Folge gar nicht so sehr rausgefallen aus dem Raster.
Ja, genau. Also ich hätte bei Vinland Saga mir halt eher erwartet, dass der irgendwie eingeführt wird und dann, wenn er das zweite Mal anfängt, laut zu lachen oder den Mund aufzureißen, wird er einfach geköpft. Und dann redet nie wieder jemand über ihn. Also das hätte ich eher gedacht, dass diese Serie sowas macht. Aber nee, sie nehmen das, also das ist im Grunde genau das, was du denkst, was es ist. Aber ja, also will ich jetzt auch nicht zu sehr in irgendwie als furchtbaren Kritikpunkt darstellen. Ich fand es ein bisschen nervig und dann war die Folge vorbei und dann war es okay. Dann kommen wir jetzt zur Folge 8, die da hieß, Tom. Du hast dir die Namen aufgeschrieben.
Jenseits des Ende des Meeres.
Und das ist wieder eine sehr klassische Vinland-Saga-Folge in dieser ersten Staffel, denn wir haben hier erneut keinen wirklich großen Plot, aber sehr, sehr viele Charaktermomente. Und hier wirklich auch wieder viel Charakterentwicklung, die mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Wir legen nämlich mit Askeladds Truppe, sie kommt aus Frankreich zurück, weil wir haben ja die haben quasi die Reichtümer ergattert, die sie ergattern wollten in diesem Krieg. Nur halt haben sie nicht in dem Krieg ergattert, sondern in so einem Nebenschauplatz. Aber ist ja egal, das hat geklappt und das ist das Einzige, was zählt. Und sie kehren dann zurück in ein Dorf, das im Besitz ist von, und das fiel mir erst ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich habe es dann noch mal kurz nachgegoogelt, aber das ist tatsächlich einfach straight up Askeladds Onkel. Also er nennt ihn auch Onkel, aber ich dachte irgendwie, okay, er nennt ihn einfach Onkel, weil so nennen die sich, aber ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, dass das tatsächlich einfach sein Onkel ist. Aber ja, Askeladds Onkel ist hier einfach so eine Art Feudalherr. Ich weiß nicht genau, was die offizielle Position ist. Ja,
irgendwie sowas.
Genau, eben gehört auf jeden Fall dieses Land in irgendeiner Form. Und sie legen dort an, um quasi Urlaub zu machen, um das Geld auszugeben für gutes Essen, Trinken, dass sie alle, weil natürlich der Onkel sehr viel Wert darauf legt, immer korrekt bezahlt zu werden. Gorm heißt der Onkel. Sie legen dort an und machen eine Pause und das ist im Grunde alles, was erzählerisch hier an Plot passiert.
Naja, das Duell wird ja noch sehr relevant, aber
stimmt, das habe ich tatsächlich vergessen.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ich sehr mag hier dran ist, sie kommen ja wieder in die Heimat zurück und die werden, also es bricht ja richtig Jubel aus bei den Dorfbewohnern. Einerseits gibt es sowas, dass so eine Gruppe an Frauen Askeladd zujubelt, so, wir mögen dich alle so sehr.
Ah, klingt wie Mannacher, awesome.
Aber auch dieses, dass da junge Leute sind, die sagen, oh, hoffentlich kann ich beim nächsten Mal mitsegeln und mit in den Krieg. Und das spiegelt, finde ich, sehr die erste Folge wieder oder die ersten paar Folgen wieder, wo genau diese ähnliche Situation in Thorfinns Heimat passiert. Und dass dieses Spiegeln von Anfangsereignissen aus Thorfinns Familie passiert hier an mehreren Stellen, was ich sehr mag. Und auch dieser Onkel, ne, der wird etabliert als so gieriger Mensch, der hat eine Sklavin, die einst zur Royalty gehörte.
Genau, kommt aus Horderland, heißt deswegen Horderland.
Ja, genau. Und da gibt es ja auch so einen Satz von Askeladd, den ich krass fand, den habe ich mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber er sagt halt so im Wesentlichen, du nutzt
dir deine... Ich habe den aufgeschrieben.
Ach, gut, dann
machen wir. Weil ich den auch so gut fand. Ich hatte die deutsche Untertitel an und die exakte Zitat war, der Sklave des Geldes scheint sich mit der... Scheint ist das falsche Wort. Der Sklave des Geldes hebt sich mit der Peitsche zum Herrn der Sklavin hinauf, die er für Geld gekauft hat. Also, das fand ich, da habe ich so richtig so, huch. Sag mal, der Sklave des Geldes hebt sich mit der Peitsche zum Herrn der Sklavin auf, die er für Geld gekauft hat. Das ist ja gerade, also, kommt gleich eine Antifa oder was ist hier los?
Das ist tatsächlich noch eine spätere Szene. Ich meinte erstmal das, wo er zum Onkel sagt, so nach dem Motto, ey, du benutzt deine Sklavin falsch, man kann jeden benutzen mit der richtigen Herangehensweise. Mm. Und das ist ja sehr ein Hinweis auf die Art und Weise, wie Askeladd mit Thorfinn umgeht.
Entschuldigung, das habe ich
verstanden. Nee, das andere ist auch sehr relevant. Wir können mal direkt dazu kommen, weil das ist ja einfach eine Szene, wo der dann wirklich die auspeitscht, weil die irgendwie so ein Tablett hat fallen lassen, die Sklavin. Und dann kommt der Satz, den du gesagt hast. Und darauf hinauf sagt er auch, ich habe tatsächlich die englischen Untertitel gelesen, Everyone is a slave to something. Mhm. So. Und das nach einem Gespräch über Ehre und Stolz und dem Duell, was wir gleich noch besprechen werden, in parallel mit dieser Sklavin, die halt nach wie vor ihren eigenen Stolz quasi behält, auch wenn sie in dieser Situation ist, fand ich einfach sehr, da steckt sehr viel drin.
Ja, genau. Und ich finde den Satz, den du erwähnt hast, ist aber auch sehr wichtig, weil er erzählt genau das in einem Satz über sich selbst, was wir halt gerade auch versucht haben zu verbalisieren, wenn er halt freundlich ist oder scheint und nett ist, er macht das, weil er das als bessere und einfachere Art erkannt hat, um Leute zu kontrollieren. Ja? Er ist quasi, er ist einfach, er wäre vermutlich grausam und fieser und irgendwie weniger charmant zu Leuten, wenn ihm das mehr helfen würde. Aber er hat erkannt, es ist viel hilfreicher, wenn du nett zu Leuten bist, oder zumindest auf den ersten Blick nett zu Leuten bist und denen das gibst, was sie wollen, so kommst du viel besser an das, was du willst. Und das wird halt durch diesen einen Satz so gut irgendwie verbalisiert. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Übrigens, ich musste kurz was noch erwähnen, zu dem, was du gesagt hast, Tom. Mhm. Nämlich zu der englischen und deutschen Übersetzung. Weil ich habe aus einem konkreten Grund auf die deutsche gewechselt. Weil die englische macht etwas, was ich finde, eines der größten Verbrechen ist, die man in einer Übersetzung machen kann. Es kommt demnächst ein Charakter dazu. Und im englischen Untertitel, ich weiß nicht, ob sie das immer gemacht haben, ich habe es zumindest einmal gesehen, wird dieser Charakter, ich buchstabiere das kurz, so genannt. Canute. Canute. Dieser Charakter heißt Knut. Knut ist der Name dieses Charakters. Ach so. Und was die im Englischen gemacht haben, ist, die haben den halt nicht übersetzt, sondern die haben einfach exakt, wie er im Japanischen geschrieben wird, in die arabische Schrift übersetzt. Aber die sagen halt zu dem Knute, weil sie Knut nicht aussprechen, weil Knut. Diese Zeichen gibt's im Japanischen nicht. Und das ist so, als ob du, das sind wie diese Fansubs, die Gatso genannt haben. G-A-T-S-O. Weil im Japanischen halt so genannt wird, aber nee, sein Name ist Guts. Und das machen
aber
die
eigentlich
ernsthaft
ist das
im
ja
Englischen.
Fast die phonetische Schrift von Knut für Englisch, für die englische Sprache, oder? Weil du würdest das ja Knut aussprechen.
Ja, nee, aber der Name Knut ist auch im Englischen Knut. Wenn jemand Knut heißt, würdest du ja nicht nach England gehen und die nennen dich Canute.
Das stimmt schon, aber ich glaube, das ist der Gedanke dahinter, damit die Leute wissen, wie das ausgesprochen werden soll. Aber ich finde es auch sehr merkwürdig. Habe ich mir gar nicht Gedanken drum gemacht. Ich dachte wirklich, der heißt irgendwie so.
Das ist ja genau, also warum, das ist halt einfach so ein Knut, das ist halt so ein klassischer Name. Und dass der dann Canute wirklich geschrieben wird, dann mir so, Freunde, das geht, da habe ich gesagt, oh, goodbye, englische Untertitel.
Okay, interessant.
Ja, ich hab direkt nochmal auf Deutsch gestellt und noch meine alte Folgen reingeguckt, weil ich halt gucken wollte, oh, no Gott, heißt Askeladd auch ganz anders? Und die haben einfach im Englischen dieses 1:1 zu übersetzt, aber das scheint alles zu stimmen.
Ja, dann ist das ja wirklich die Ausnahme, merkwürdig.
Ja.
Ich würde mal zum Duell kommen, denn wurde ja in der letzten Folge etabliert, dass dieses Duell stattfinden wird und Thorfinn ist da ja auch sehr eifrig dabei und möchte, dass Askeladd gegen ihn kämpft. Askeladd in seiner Rüstung mit seinem Schwert, Thorfinn mit seinen zwei Dolchen und seiner leichten Rüstung. Und ich habe mir das so aufgeschrieben. Askeladd versucht Sentimentalität. Es schlägt fehl, weil er erst so sagt, naja, ich bin ja so alt geworden und ach, oh, du bist ja schon so groß. Und dann wird er halt direkt angegriffen von Thorfinn. Thorfinn schafft es auch einmal, ihn zu entwaffnen, aber er wird dann fast geschnappt von ihm und muss dann ausweichen, kann dann also doch nicht so richtig zum Angriff kommen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Askeladd versucht spotten. Es ist sehr effektiv, denn dann geht halt Askeladd voll auf die Schiene, indem er sich über seinen Vater lustig macht, so nach dem Motto, naja, ich bin ja schon sehr alt, wie, habe ich den wirklich umgebracht? Ich kann mich gar nicht an den erinnern. Habe ich wirklich diesen Toril getötet? Also ja, auch absichtlich den falschen Namen benutzt? Und da wird Thorfinn dann einfach zum Berserker.
So interessant, dass du das sagst, weil dadurch wird mir gerade wieder diese Verbindung zu dem Gespräch vorher bewusst, dass ich mir beim Gucken der Serie eben gar nicht klar wurde.
Genau.
Das ist ja super. Ne? Weil, dass wir halt gerade gesagt haben, dieser Charakter ist nicht grausam einfach nur, weil er grausam sein kann, sondern er ist so, wie es ihm am meisten bringt. Und was ihm am meisten bringt, ist es meistens halt charmant zu sein und freundlich.
So ein Manipulator, so ein Loki.
Genau. Und das ist, und das ist halt auch hier sein erster Schritt. Zunächst ist er charmant und sagt so, ach ja, wollen wir das wirklich machen? Und das klappt nicht. Und dann dauert es eine Minute und dann ist er halt plötzlich grausam und provokant. Weil er weiß, dass ihm das in dieser Situation mehr, dass ihm das mehr hilft.
Genau.
Das habe ich bis gerade nicht in Verbindung gebracht.
Ach, das und ist dann, sehr schön. Dann schafft das ja auch locker, Thorfinn zu schnappen und legt ihn zu Boden. Und es sieht aus, als ob er ihm den Arm bricht, macht er aber, glaube ich, nicht.
Ja, doch, er kugelt ihm den aus. Genau, ja. beim Weggehen sagt er zu einem der Soldaten, hier, kugelt ihm mal den, renkt ihm mal den Arm wieder ein.
Ach so, okay, ja, genau. Ja, Björn muss das dann wieder machen.
Ja.
Und dann finde ich auch ganz wichtig den Schnitt zum nächsten Gespräch, wo das ja mit Askeladd und der Sklavin, was wir gerade schon besprochen haben, passiert, aber vorher auch so deutlich wird, okay, er erkennt halt Thorfinns Ehre als Schwäche an und seine Vergangenheit hält ihn zurück, weil das ist das ja, ne? Also er kann das halt nicht über sich ergehen lassen, dass er so über seinen Vater spricht, so wie kann er es wagen und dann wird er so wütend. Ist voll der Klassiker eigentlich, aber sehr effektiv umgesetzt.
Ja, das ist auch das, was mich am Anfang ein bisschen nicht gestört hat, aber was mir am Anfang ein bisschen aufgefallen ist, ist ja, also diese ganze Prämisse dieser Serie, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, weil man sich natürlich fragen könnte, okay, wieso greift er ihn nicht, also wieso braucht Thorfinn so unbedingt die Erlaubnis zum Duell mit ihm, wenn er ihn so verachtet und so gar keinen Respekt für ihn hat, wie es immer wieder dargestellt wird, wieso muss er dann immer darauf warten, dass er ihm erlaubt, mit ihm zu kämpfen? Ich habe immer noch keine richtige Antwort drauf gefunden, ehrlich gesagt, aber ich akzeptiere es einfach.
Naja, weil er sich als Krieger sieht, als ehrenhafter Krieger.
Ist das so? Das Gefühl bekomme ich halt nicht, weil er ja schon sehr, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er in Kämpfen und Duellen immer Wert darauf legt, dass beide Seiten Respekt für einen haben, sondern also er springt ja einfach in Gegner rein, köpft die, fängt den Finger ab und dann haut er ab.
Das sind Gegner, die gerade mitten in der Schlacht stehen. Er macht, was er ja nicht macht, ist irgendwie schlafende Leute umbringen oder so.
Das stimmt.
Du siehst ihn nicht, also natürlich ist dieses Konzept von Ehre im Krieg und so ist sowieso was, über das man auch noch selbst diskutieren könnte, wie viel Sinn das in dieser Form ergibt und was ist ehrvoll und was nicht. Aber trotzdem wird schon so eine Grundlinie etabliert und das ist ja auch das, was sein Vater ihm quasi mitgegeben hat, der ja wiederum in Ehre gestorben ist, indem er sich da geopfert hat. Ja, also ich fand ich habe mir nie die Frage gestellt, so von wegen, warum bringt er den jetzt nicht einfach so um, warum fällt er ihn nicht in den Rücken? Und ich glaube, in dieser oder in der nächsten Folge oder so fragen die Leute ja auch Askeladd so, sag mal, hast du nicht Angst mit dem Typen hier, dass der dir in den Rücken fällt? Und dann so, nee, wird er nie machen. Ja. Weil er weiß, wie er ihn benutzen muss.
Ja, ganz genau.
Ist wie ein Werkzeug für ihn.
Es gibt eine essentielle Charakterszene und eine essentielle Plotszene im Grunde noch in dieser Serie. Also eigentlich zwei Charakterszenen dabei, die Szene, in der Askeladd diesen Satz sagt mit der Sklave des Geldes, da kommt halt danach, über die haben wir ja schon besprochen, und hat einen direkten Bezug zu der Sklavin Hordaland, denn die bringt dann Thorfinn, der nach seinem verlorenen Duell scheinbar gab es diese Duelle schon öfter, auch abgesehen von dem ersten, das wir in Folge 6 oder 5 gesehen, 6 gesehen haben, scheint es schon mehr Duelle gegeben zu haben, weil er schmollt dann so ein bisschen alleine auf dem Schiff, das ja auch das Schiff ist, das mit dem er und sein Vater damals rumgesegelt sind, das die dann hier übernommen haben, bei Askeladd. Und er schmollt dort ein bisschen auf dem Schiff und die Kameraden aus dieser Piratengruppe, das scheint normal für die zu sein. Ja, er macht das mal wieder. Wie oft? Wann lernt er es endlich? Also es scheint für mich schon so, dass es halt dieses
Duell wundert mich öfter auch gar gab. Nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und diese Sklavin Horderland bringt ihm dann was zu essen. Und er erschreckt sich natürlich, bedroht sie kurz und dann führen sie ein Gespräch darüber, warum sie nicht versucht zu fliehen, dass er das auf jeden Fall so machen würde. Und wo sie halt darüber erzählt, ja, also was soll, und dann, diese ganze Welt ist ja so, also ich kann irgendwo hinfliehen und dann nimmt mich halt ein anderer gefangen und dann bin ich da Sklavin. Was soll ich da jetzt machen? Was sehr schön so diese Ohnmacht auch verdeutlicht.
Hoffnungslosigkeit, genau.
Ja, genau. Und was ja, also dieser Charakter war ja wirklich mal eine Adelige, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
genau.
Dann halt, genau. Und dass selbst die sich so schnell in einer Position wiederfinden kann, wo sie sagt so, ja, also ich bin jetzt eh dem ausgeliefert, bringt ja nichts, wenn ich jetzt in die Kälte renne und da dann stehe. Und da kommt dann tatsächlich das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder Vinland in die Serie hinein, weil Thorfinn eben über Vinland spricht als so ein bisschen das gelobte Land, ja, das Land, in dem man frei sein könnte, das Land, in dem es diese ganzen Herrschaftsstrukturen nicht gibt und wo man wirklich sein eigenes Leben aufbauen könnte. Und Holland ist da auch nicht ganz überzeugt von. Also, meinst du, bist du sicher, dass es das gibt? Und die Musik schwillt so an und ich war mir dann sehr sicher so, okay, hier erneut, wie bei jeder Folge gibt es diesen Moment, wo ich denke, hier geht der Plot los. Hier kommt jetzt Finnland und dann gibt es einen Cut und dann sind wir ein Jahr später in Dänemark.
Ja. Ich mochte aber sehr bei dieser Rede, das ist ja erneut eine Spiegelung zum Anfang der Serie, wo Thoas diesem Sklaven, der durch den Schnee gerannt ist und fast erfroren wäre, im Wesentlichen genau das Gleiche erzählt, kurz bevor er stirbt.
Ja, stimmt.
Und es gibt auch so einen ganz kurzen, ich glaube, so ein Frame oder zumindest so was ganz Kurzes, so einen kleinen Flashback, wo du diese Szene auch noch mal siehst. Also sie schubsen dich auch so ein bisschen in die Richtung, dass du dich daran erinnerst. Und dann sagt er halt wirklich diese Worte zu ihr. Was ich ganz witzig finde, weil er hat ja vorher, also die Sklavin weckt ihm ja auch quasi aus so einem Traum, aus so einer fast schon Vision von seinem Vater, der ja auch noch mal sagt, so ein wahrer Krieger braucht kein Schwert und so. Also auch wieder Ehre und alles, ja.
Okay, Dad, I got it, Dad. Jeez. das war es dann im Grunde mit Thorfinn für diese Folge. Wir kriegen aber noch eine Szene, denn, wie gesagt, es gibt noch mal einen Cut, ein Jahr später ins Jahr 2013, im August sind wir da. Da sind wir also wieder im Sommer und da tritt dann tatsächlich das ein, was versprochen wurde, der Krieg geht weiter. Ja, der Krieg war ja nur pausiert und im August 2013 geht dieser Krieg weiter und wir sehen, wie König Sven von Dänemark seine Truppen wieder nach England schickt und dieses Mal auch selbst mitkommt und nicht nur er selbst kommt mit, sondern er schickt auch seinen Sohn, eben Prinz Knut, das ist dieser Charakter, den ich gerade angesprochen habe, mit, was ein bisschen auf Widerstand trifft, weil der Helfer, der Diener seines Sohnes oder der Ausbilder, das wird nicht ganz genau, glaube ich, gesagt, findet, dass das keine gute Idee ist, weil er halt zu schwach ist und zu ängstlich und er betet ja den ganzen Tag nur, weil er sehr christlich ist. Den kannst du doch nicht mit in den Krieg schicken. Und Knut sagt halt, ja, wenn er jemals König werden soll, was ja auch ein bisschen zweifelhaft ist, weil er der zweite Sohn, nicht der erste, aber falls da jemals jemand regieren will, dann muss er da halt auch ein bisschen Kraft beweisen und Mut beweisen. Deswegen muss der mitkommen. Das ist Griffin. Knut ist Griffin, lieber Tom.
Das sieht voll so aus, ich musste auch direkt dran denken. Er ist auch voll das Mysterium bisher, weil auch in den nächsten Folgen wird ja nicht viel von ihm gesagt. Wir sehen sein Gesicht nicht, es wird nur mit Helm dargestellt. Wir sehen auch das Gesicht vom König übrigens nie. Der ist immer irgendwie in Schatten gehüllt.
Er ist immer nur diese etwas dunkle, alte, kränkliche Figur, die man so sieht. Und währenddessen ist Knut halt, wie halt auch Griffin, diese engelsgleiche Person fast schon, sehr feminin, also nicht sehr feminin, aber wirkt feminin in seiner Rüstung, wie er da steht, gerade im Vergleich mit diesen ganzen, jeder dieser Männer wird ja als eine extreme Parodie von Maskulinität im Grunde schon dargestellt. Und dann hast du hier diesen Jungen oder diesen Mann, das genaue Alter kennt man, glaube ich, nicht, so alt wird er nicht sein, der dann eben sehr schmal, sehr klein wirkt, aber eben dann auch sehr edel in seiner Rüstung. Und alles, was wir auch in den folgenden Folgen von ihm sehen, ist im Grunde, dass er halt betet. Also genau. Da gibt es dann wieder eine
Rumnichtsfilosophilität.
Genau, er ist komplett gotteshörig. Es wird uns gesagt, dass er furchtsam sei und halt ängstlich. Davon sehen wir nichts. Nee. Was ich ein bisschen schade fand, das ist halt wieder so ein Ding, okay, show don't tell, aber das erzählen sie nur, dass das der Fall sei. Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Vielleicht
genau, ich glaube, das ist halt voll Absicht, weil wir wissen es ja wirklich noch nicht. Wir haben ja nur bis zur 10. Folge gesehen. Und ich muss, also meine erste Assoziation ist Griffith, aber halt wirklich nur vom Äußeren.
Ja, ja, genau, absolut. Es ist ein sehr anderer Charakter. Also es wird, er ist kein, zumindest in dem, was wir bisher gesehen haben, ist er kein großer Anführer oder sonst irgendwas, sondern hat er einfach das Design von Griffith so ein bisschen bekommen. Ich glaube, ich habe Griffin gerade gesagt, ne? Griffith heißt er ja natürlich. Ja, und das war im Grunde diese Folge. Wir sehen noch einen kleinen Teaser dann für den jetzt kommenden Story-Arc. Denn dann gibt's den nächsten Cut. Und es ist einfach wunderschön, wie wir hier im Grunde durch die komplette Weltgeschichte tingeln. Denn dann kommen wir nun wieder in England an. Und zwar, um genau zu sein, in London. Und das ist auch ganz schön, weil wir sehen vorher, und da werde ich jetzt die Aussprache wahrscheinlich komplett verkacken, sie ziehen vorher durch Gainsborough. Und ich weiß, wie gesagt, einfach nicht genau, wie das ausgesprochen wird.
Ich hätte es auch so ausgesprochen.
Ja, aber dieses Problem ist sehr bekannt für mich, weil das ist, also wir sind hier genau in dem Areal von England, in dem man halt auch in Assassin's Creed Valhalla unterwegs ist. Mhm. London erkundet man da auch und genau diesen Teil der Brücke und sowas habe ich dann auch wiedererkannt von meiner Spielerfahrung in Assassin's Creed Valhalla. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und wir sehen als kleinen Teaser, wie so eine Axt geworfen wird, wie diese Axt von der Kamera verfolgt wird, durch mehrere Enthauptungen durch. Mhm. Und dann einfach nur ein Typ sagt, ah, dieser Krieg macht Spaß. Und das ist halt so ein neuer Charakter mit einem Bandana, den wir dann erst in der nächsten Folge kennenlernen.
Genau, der dann, wie wir erfahren, wir kriegen noch ein Tor. In diesem Fall ist es nicht Thor Finn und auch nicht Thoris, sondern in diesem Fall ist es Thor Kin, heißt er. Ne? Thor Kin, glaube ich.
Thorkell.
Thorkell, wollte gerade sagen, ich habe das einmal. Ich habe ja auch sonst Thorkell stehen. Ich habe einmal Thorkin geschrieben, weil ich glaube,
Thorkell, der Hohe, den gab es tatsächlich.
Das ergibt Sinn. Ich habe kurz überlegt, ist das, also der einzige Ries, den wir vorher gesehen haben, ist ja der den Berserkerpilz im Grunde isst.
Der gegen, war, glaube ich, auch nicht so groß.
Nee, genau, aber der sieht auch ganz anders aus. Aber ich war kurz verwirrt, ob wir ihn schon mal gesehen haben. Aber ich glaube, der wird hier das erste Mal gezeigt. Und das ist dann halt die 9. Folge. Ich glaube, die trägt auch den Namen, die Kampf oder die Schlacht um die Brücke von London oder sowas.
Ja, Kampf an der London Bridge, genau.
Die genau das ist, was das hier beschreibt. Wir sehen, wie die Engländer eben London belagern. London ist sehr, sehr schwer einzunehmen, weil sie diese Brücke haben, mit denen sie auch den Wasserweg verteidigen können. Und wir sehen halt, wie die englische Armee und mit der Hilfe von Askelat sich so ein bisschen an London die Zähne ausbeißen.
Genau, und Thorkell wird etabliert als starker Krieger schon durch die letzte Szene, aber sie unterhalten sich ja auch am Anfang dieser Folge über ihn. Und es gibt da so einen Dialog, wo auch Bjorn ein bisschen charakterisiert wird, in Anführungszeichen, indem er einfach sagt, mir macht einfach Töten Spaß.
Ja.
Und ich auch so dachte, okay, damit passt er ja sehr gut zu Thorkell. Aber sie erkennen halt, okay, der Thorkell ist ein fieser Typ, den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Und da kommt Thorfinn dann wieder ins Spiel. Und es ist dann schon wirklich so was Alltägliches für die hier. Thorfinn sagt, oder Askeladd sagt, na, du bringst ihn um und kriegst ein Duell als Belohnung. So nach dem Motto. Und Thorfinn droht dann nochmal.
Das scheint der einfachste Weg zu sein, seinen Willen zu bekommen.
Richtig, ihn zu motivieren. Und Thorfinn droht dann Askeladd nochmal und sagt, ich will dir die Kehle aufschlitzen und so. Und Askeladd übergeht diese Drohung immer einfach. Das finde ich sehr lustig.
Ja, so wie so ein Kind, was irgendwie sagt, ich mag dich nicht, Papa. Ja,
komm. Ja, komm, geh jetzt Geschirr waschen.
Genau. Und da haben wir dann wieder eine, also ich glaube für mich die coolste Szene der Serie bisher. In diesem Angriff, der ihn dann Thorfinn durchführt.
Bevor wir dazu kommen, wollen wir noch Floki erwähnen, kurz?
Ach stimmt, den haben wir ein bisschen begangen. Floki ist wieder da. War der, kurz. Der am Anfang diesen Betrug vorhatte gegen die Truppe von Askeladd, gegen die Truppe von Thors, Entschuldigung, um da mit Askeladd beauftragt hat. Und den sehen wir jetzt halt so ein bisschen als persönlichen, ja, als höchsten General scheint so ein bisschen von dem König, der halt diese Truppen kommandiert und der redet halt hier mit Torkel ein
bisschen. Genau. Und er will ihm im Wesentlichen ja nur die Nachricht überbringen, so der König von England ist nach Frankreich geflohen, die sollen aufgeben, um verschont zu werden. Und sie sind doch Freunde, warum stellst du dich hier gegen uns, ne? Also der scheint Torkel auch zu kennen. Und Torkel
die sagen das, dass er vorher Teil dieser nordischen Armee war.
Und Torkel sagt dann auch, dass er auch glaubt, England hat verloren und dass er genau deswegen auf der Seite Englands kämpft, weil das mehr Spaß machen würde. Und danach schmeißt er einen riesigen Felsen nach ihm.
Genau, und sagt, gibt denen immer so Anime-Kampfnamen, diesen Manövern, die er macht. Ja. Großer Steinwurf der Stärke.
Ich habe mir die englischen Namen jetzt aufgeschrieben. Keelbuster und Lockdropper.
Hell yeah. Was aber auch ein bisschen mit Grinsen quittiert wird. Also das ist auch im Universum, wird das ein bisschen belächelt. Aber ja, das ist ein völlig übertriebener Charakter, den ich ganz gerne mag. Ich finde, der passt in diese Welt hinein. Der Humor, der ist ja auch ein bisschen lustiger und ein bisschen leichtherziger. Ich finde, der beißt sich nicht so sehr mit dem Rest der Serie. Den fand ich ganz cool.
Ja, ich finde das witzig, es sollte sich mehr beißen den krassen Schlachtengetümmel, was hier stattfindet, weil hier sterben ja Leute. Ja. Und dieser Torkel ist trotzdem so einer, hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht, selbst wenn ihm später noch Sachen selber passieren. Genau das ist ja dann so der Kern dieser Folge. Thorfinn wird durch Askeladd und Co. nah rangebracht an die Brücke, springt auf die Brücke und dann geht dieser Kampf los. Thorfinn gegen Torkel. Torkel selbst ist unbewaffnet. Und Thorfinn hat seine zwei Dolche und die Animationen hier sind der Hammer. Das habe ich mir wirklich nochmal aufgeschrieben, wie allein schon dargestellt wird, der kämpft ja nur mit der Faust, wie dieses Ausholen der Faust dargestellt wird und Thorfinn darunter durchausweicht. Holy shit.
Ja, und wie Thorfinn, ich glaube, die coolste Sequenz für mich von diesem Kampf und von dem ganzen Anime bisher ist, wie Thorfinn auf der Brücke landet. Das ist so eine. Also das ist nicht CG wiederum. Das sieht halt auch wieder aus wie CG. Da wird mit Sicherheit bei den Hintergründen CG genutzt worden sein. Aber die Kamera dreht sich halt wild in der Gegend rum. Du siehst, wie Thorfinn auf die Brücke springt und dann während des Sprunges dreht sich die Kamera um irgendwie 90 Grad, so dass sie dann auch wieder in Richtung Thor hinguckt, der darauf reagiert, ihn angreift, was ihm entgegenwirft, dann springt Thorfinn da drüber und die Kamera, wie gesagt, dreht sich um diese Charaktere die ganze Zeit herum, was halt in Anime sehr schwer zu visualisieren ist, weil es halt eine 3D-Darstellung ist, wo du dann ganze Zeit diese Charaktere perspektivisch mitdrehen muss, was selten gemacht wird in so schonen Anime. Und was hier aber einfach, es gibt auch so ein paar Attack on Titan-Szenen, wo sie genau das machen, woran es mich erinnert hat. Und das sieht absolut spektakulär aus.
Ja, also stimmt, Attack on Titan, die Parallele ist ja voll vorhanden, ne? Wenn die sich so schwingen mit ihrem, wie auch immer das hieß, diese Ausrüstung, die sie haben. Das ist ja ähnlich. Naja, und Thorfinn packt dann seinen Scouter aus und analysiert die Schwachpunkte von Torkel. In so einer Szene, was ich sehr schön fand.
Ja, stimmt. Oh, guter Punkt.
Und er hat dann quasi einen Schwachpunkt gefunden, den er angreifen will, und den wehrt Torkel einfach mit der Hand ab. Also er sticht durch die Hand durch von Torkel und es fließt wirklich Blut und er hat trotzdem noch ein Lächeln im Gesicht und ist einfach nur beeindruckt und findet das super cool. Und dann hat er aber quasi selber Thorfinn und dann wird Thorfinn, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe es als gehulkt bezeichnet, weil er schmeißt ihn wirklich an seiner Hand auf die eine Seite, dann auf die andere Seite, dann auf die eine Seite. Das sieht super brutal aus.
Das ist sehr Hulk und Hulk und Loki. Das ist, wo du es sagst. Genau. Hast du völlig recht. Aber und auch hier wird dann klar, finde ich, dass dieses Desinteresse von Askeladd zu seinen Truppen, inklusive dem von Thorfinn, sehr offensichtlich einfach echt ist, weil sie bekommen das Signal, sich zurückzuziehen, während gerade Thorfinn oben auf der Brücke, wie du sagst, gehulkt wird und durch die Gegend geschleudert wird und offensichtlich umgebracht wird. Und also ohne auch nur Sekunde zögern oder irgendwie Gewissensbiss oder sonst was, sagt halt Askeladd, okay, zieht euch zurück. Aber es wird, was ich halt mag, es wird jetzt auch nicht als Grausamkeit dargestellt, ja? Es ist nicht so, dass er das feiert, dass er jetzt jemanden wieder leiden lassen kann. Das stimmt, sondern es scheint ihn einfach nicht besonders zu kümmern und es scheint nicht besonders drüber nachzudenken. Es ist eine Selbstverständlichkeit. In der gleichen, also bevor Thorfinn auf die Brücke springt, fahren diese Schiffe ja auch Richtung der Brücke, damit er von dort aus auf die Brücke springen kann. Und da sehen wir auch, wie links und rechts und hinter ihm seine Kameraden von Bogen getroffen und erschossen werden. Und er guckt da halt gar noch nicht mal hin. Also es interessiert ihn wirklich überhaupt gar nicht.
Ja und Torkel hat dann auch direkt Mitleid mit Thorfinn, weil er so zurückgelassen wird. Und das nutzt Thorfinn dann wiederum aus und schneidet ihm einfach die Finger ab. Ich glaube, irgendwie zwei, drei Finger oder so.
Ja.
Genau, um sich zu befreien. Wie gesagt, Torkel immer noch am Lächeln, den kann wirklich nichts aus der Fassung bringen. Er erkennt ihn quasi als Krieger an und fragt ihn nach seinem Namen. Und er sagt dann, ja, ich bin Thorfinn, Sohn von Thors. Und dann sagt der Torkel nur, wow, was, Thors? Der Thors? Und währenddessen ist Thorfinn schon wieder ins Wasser gesprungen und flieht. Und er winkt ihm dann mit seiner blutigen, fingerlosen Hand hinterher und sagt, so lass das nochmal machen.
Wo aktiv halt noch Blut raussprüht aus diesen Fingerstumpfen, was so sehr, sehr schön aussieht. Ja, wirklich sehr, sehr dumm. Aber da bin ich auch interessiert dran. Also, weil da werden sie ja, also würde mich sehr wundern, wenn nicht. Da werden sie ja offensichtlich noch was mitmachen, dass es da irgendeine Verbindung gibt. Und ich glaube, das könnte halt ein sehr guter Punkt sein, warum Thor Kell diese starke Charakterisierung halt bekommt und so viel Zeit mit ihm verwendet wird. Ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass er ein essentieller Teil der Serie noch wird und irgendwie sich mit Thorfinn zusammentut oder halt wirklich ein zentraler Antagonist wird oder
so. Ja, ja, ich habe auch die Vermutung, dass es darauf hinausläuft. Ich hatte auch überlegt, ob der vielleicht ganz am Anfang mal zu sehen war. Wir haben ja so eine Schlacht gesehen mit Thors, wo auch Floki dabei ist.
Das könnte sein.
Ich bin jetzt nicht nochmal zurückgegangen, um nachzuschauen.
Ja. Aber das könnte gut sein. Ja, also der Angriff wird erneut abgeblasen. Auch Askeladd und Thorfinn gemeinsam können jetzt nicht magisch das alles einnehmen, was mir gut gefällt, was für mich auch so ein bisschen ein Kontrast ist zu der Szene in Frankreich, wo eben genau das der Fall ist. Die beiden kommen, tauchen auf und dann machen sie halt ihre magischen Anime-Sachen und dann gewinnen sie halt. Und das ist passiert hier nicht. Sondern sie versuchen das und dann.
Weil es halt einen magischen Anime-Charakter auf der Gegenseite gibt.
Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Und sie ziehen sich zurück und König Sven sagt so: Das ist doch Blödsinn, das dauert mehr als zu lange. Pass auf, wir lassen 4000 Leute hier, die die Stadt belagern, weil das 6 Monate bis ein Jahr lang, also 6 bis 12 Monate lang dauern wird. Glauben sie, bis denen die Versorgung ausgeht und bis sie aufgeben müssen. Und so lange lassen wir einfach 4000 Leute hier zu Belagerungszwecken. Und ich und meine Hauptarmee, wir ziehen weiter nach Wessex, um den Rest von England einzunehmen. Genau. Und mein Sohn Knut wird hier als Kommandant bleiben für diese Belagerungstruppen. Asgard und Thorfinn ziehen dann ebenfalls mit nach Wessex. Also zurück bleiben dann wirklich nur die 4000 Mann. Und Knut.
Ja, und Thorfinn, was ich auch noch mal ganz schön finde, es wird noch mal kurz gezeigt, wie Thorfinn sehr frustriert ist davon, von dieser Begegnung mit Torkel und gar nicht versteht, wie man so Freude daran haben kann am Krieg.
Das war wieder eine richtig krasse Szene, wie ich finde. Wie gesagt, wir sehen nicht viel, also ich bin überrascht, wie wenig wir von Thorfinn tatsächlich sehen, immer wieder. Also dieses Gespräch mit der Sklavin in der letzten Folge war ja im Grunde das Ausführlichste, was wir wo er auch mal wirklich viel geredet hat mit jemandem. Und auch hier sehen wir halt seine Aktion, aber das einzige, wirkliche, den einzigen Blick in sein Seelenleben bekommen wir hier ganz am Ende, wenn er halt, also er ist dann halt schwer verletzt, ne? Die lassen ihn zurück, aber er schwimmt halt trotzdem an Land und geht dann mit den Leuten nach Wessex, aber er ist, wie gesagt, schwer verletzt. Er humpelt, er hält sich die Schulter.
Er muss sich seine eigene Schulter wieder einkugeln, um sich dann wieder einzureihen in die Armee.
Weiß ich nicht, warum er nicht zu Björn gegangen ist, damit er das macht. Der sieht ja offensichtlich aus.
Hat bestimmt auch Salbe aufgetragen und gepustet.
Ja, genau. Dann gibt's halt so einen Shot auf, den du gerade beschrieben hast, auf Thorfinn, wo er halt wirklich, also er sieht da wahnsinnig aus in diesem Shot. Er hat wirklich Augen weit aufgerissen, die auch aus seinen Augenhöhlen so rausgucken. Er beißt die Zähne aufeinander und das Zitat ist, ihr verdammten Irren, sagt er vor sich hin, weil er halt an Torkel denkt, der halt so einen Spaß am Kämpfen hat. Und das hat mich halt überrascht, weil ich den Eindruck bekommen habe, dass er mittlerweile darin aufgeht. Ne? Ich dachte, das wird dann so ein bisschen der Plotline sein, dass er halt seine eigene Menschlichkeit so ein bisschen verliert und er selbst zu einem dieser Menschen wird, die quasi nicht können, ohne einfach, oder dessen einziger Lebensinhalt halt die Brutalität und die Gewalt ist. Vielleicht passiert das ja auch noch, aber hier bekommen wir so einen ganz kurzen Blick in ihn hinein und das ist gar nicht der Fall. Er hat überhaupt keinen Spaß daran, sondern er macht das wirklich, für ihn ist das ein Mittel zum Zweck, um seine Rache ausüben zu können. Ja. Aber er scheint dieses Leben, das er führt und die Leute, mit denen er abhängt, wirklich zu verachten. Dieser wahnsinnige Blick, ihr verdammten Irren, das fand ich wahnsinnig einschneidend.
Stark. Ja. Finde ich auch. Ja. Und damit kommen wir zur letzten Folge für auch unsere Folge von Anime Awesome Podcast zu Vinland Saga.
Also dieser zweiten.
Genau, Episode 10, Ragnarok.
Sehr bedeutungsvoll.
Was krasser klingt als das, was passiert in dieser Folge, aber trotzdem passieren ein paar sehr interessante Sachen.
Mhm. Wir sehen nämlich gleich am Anfang erneut das Versprechen, dass die Serie macht, wird so ein bisschen eingelöst. Torkel bleibt ein wichtiger Charakter, denn die Serie beginnt tatsächlich mit Torkel, der geradezu beleidigt sich fühlt, dass die Armee einfach weitergezogen ist und
greift
das gar nicht fassen
endlich
kann.
An. Ja, der ganze Punkt. Der ist so ein bisschen wie Obelix bei den Römern.
Ich wollte gerade auch sagen, er ist die Gallier. Er ist einfach der ist die Gallier, die sie alle mega excited sind. Vor allem natürlich Obelix, wenn die Römer kommen. Ja, genau. Völlig recht. Wirft halt von, weiß ich nicht, 600 Meter Entfernung, 2 Kilometer Entfernung.
Das ist absurd.
Genau, wirft er halt gigantische Steine in das Lager dieser Armee und fordert sie halt auf, die endlich anzugreifen. Und erfährt dann von einem seiner Berater, dass der Prinz in dieser Belagerung auch noch beisitzt, also beiwohnt. Ja, dass der Kommandant dieser Belagerungstruppe ein Prinz ist. Und da wird er wieder sehr excited. Da sagt er sich, hell yeah. Und wir wissen natürlich, okay, sein Plan ist, diesen Prinzen auszuschalten, zu entführen, irgendwas zu machen auf jeden Fall.
Genau, also er hat scheinbar einen Plan. Und wir haben ja vorher auch kurz erfahren, dass der Prinz einfach nur warten will auf den Rückzugsbefehl. Also die haben keinen Schlachtplan.
Ganz genau, die sitzen da halt aus. Die wollen ja auch keine Schlacht führen. Die ganze Belagerung, der Sinn der Belagerung ist hier im Grunde, dass sie einfach da sitzen und so lange warten, bis London keine Ressourcen mehr hat, um auszuhalten, dass sie halt aufgeben müssen. Das ist im Grunde einfach der komplette Plan, weshalb auch Knut das durchaus machen kann, obwohl er ja wenig Kampferfahrung hat, wenn dann nicht, Torkel wäre, genau. Worauf wir später noch zu sprechen kommen. Und währenddessen befinden sich Askeladd und Co. immer noch auf dem Weg nach Wessex durch die Gegend, haben sich so ein bisschen losgelöst einmal von dem Rest der Armee, weil sie halt einfach ein paar Dörfer überfallen wollen, um ein bisschen Geld zu machen, was sie halt immer so machen. Und da gibt es dann tatsächlich also bisher war dieses Gespräch zwischen Thorfinn und der Sklavin das ausführlichste Gespräch, das wir so mit Thorfinn und einem anderen Charakter hatten. Und das wird hier abgelöst, denn dann gibt es hier tatsächlich ein sehr, sehr, sehr ausführliches Gespräch zwischen Thorfinn und Askeladd.
Genau. Ich würde vorher noch mal ganz kurz den Traum erwähnen, den wir sehen von Thorfinn, der ja von so einer Idylle träumt, wo seine Familie da ist, wo er so hört von seinem Vater, dass er Mutter und Schwester beschützen muss und er soll nicht über Rache denken. Also es wird da tatsächlich in diesem Traum schon thematisiert. Und in diesem Traum wird auch seine Heimat angegriffen und er sieht nochmal, wie sein Vater stirbt. Also es ist, man merkt einfach, was für krassen Einfluss, was da für ein Trauma in ihm immer noch steckt, ne? Und das wird ja nicht wirklich bewältigt. Er ist ja so zerfressen von der Rache inzwischen.
11 Jahre später ist immer noch sein einziger
Lebensinhalt. Genau. Ja. Und das finde ich halt aber interessant, dass in seinem Traum sein Vater schon davon redet, dass er nicht so viel über Rache denken soll. Das dann schon etabliert wird. Also ich schätze mal, das ist ja auch das Ding, wo die Serie ein bisschen drauf hin will. Entweder wie leer Rache ist oder falls er sie überhaupt bekommt oder dass er lernen muss, sich davon zu trennen oder so. Da können wir ja momentan auch nur mutmaßen.
Ja, genau.
Und dann kommt halt dieses Gespräch, weil wie du sagst, sie entfernen sich ja da so ein bisschen von und erst ist Thorfinn da allein und du siehst so ein bisschen diese Schönheit dieses Landes, in dem sie sind. Mhm. Also wirklich auch sehr schöne Zeichnungen. Nur so ganz ruhige einzelne Klavierklänge, die das unterlegen. Und Askeladd ist dann halt auch da. Und dann unterhalten sie sich nochmal drüber, dass Thorfinn sagt, ey, du bist nicht mein Freund. Mhm. Und ich stehe nicht unter deiner Kontrolle. Und alles, was ich will, ist dich aufschlitzen. Aber Askeladd ist wie immer sehr unbeeindruckt.
Ja, genau. Weil er natürlich weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja. Er weiß es halt besser. Er weiß, dass er diesen Jungen komplett unter Kontrolle hat, tatsächlich. Weil der ganze Punkt ist, dass er weiß, dass er ihn aufstützen will und dass er ihn so benutzen kann. Aber da führen sie eben ein sehr ausführliches Gespräch über, so ein bisschen über die Natur des Menschen, übers Altern, über das Altern selbst, über die den Sinn des Lebens und das wird halt kontextualisiert, weil sie sich in den Ruinen des römischen eines Gebäudes des Römischen Reiches befinden, was zur damaligen Zeit halt noch komplett sich durch England durchgezogen hat. Und er berichtet halt davon, dass vor 500 Jahren hier es ein altes Reich gab, eben der Römer, das Römische Reich, die wurden dann von den Sachsen ausgelöscht. Und nun ist es halt die Zeit gekommen, dass sie die jetzigen Bewohner ausschalten und vernichten. Und irgendwann wird es auch eine Zeit geben, wo dann sie wiederum vernichtet werden. Und das lässt sich halt nicht aufhalten. Damit muss man halt klarkommen.
Und sie reden davon, dass in 20 Jahren eh der Tag des letzten Gerichts ist. Frag mal.
Genau. Genau, zumindest laut den Christen. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er daran wirklich glaubt, Askeladd. Nee. Selbst wenn er daran glauben würde, wäre, glaube ich, kein großer Unterschied, weil es ihn eh nicht interessieren würde. Das ist ja sein ganzer Punkt. Es geht eh alles vorbei und man sollte, also daran kann man nichts ändern. Ne? Also es würde, sein ganzer Punkt ist halt, dass seine Lebensanschauung, es würde nichts daran ändern. Er könnte daran glauben oder nicht. Na? Er würde vermutlich genauso leben in beiden Fällen.
Genau, und er sagt ja auch zu Torfin, ne, du hast ja eh den Vorteil, ne? Ich werde immer älter, du wirst momentan noch stärker, also irgendwann bin ich sowieso dran, so nach dem Motto. Aber ja, trotzdem fand ich das nochmal witzig, dass sie das letzte Gericht erwähnen und sie haben ja ihr eigenes Wort dafür, Ragnarok.
Genau.
Das gibt's ja in ihrer Weltanschauung auch. Und dann sieht man noch, wie die Sonne aufgeht und ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, wie hübsch das aussah.
Das sah wunderschön aus. Erneut sehr wie Assassin's Creed Valhalla, diese wunderschönen.
Ich musste da auch sehr an Assassin's Creed denken.
Sehr, sehr schöne Szene. Wird dann auch später nochmal relevant und darauf zurückgekommen mit dem. Genau. Ja, mit der Metapher von Ragnarok.
Dann kommt allerdings ein Reiter plötzlich und Askeladd erkennt auch, dass das kein Feind ist. Das ist nämlich ein Messenger, der hat einfach nur eine Nachricht für Knut und sagt, dass Torkell mit 500 Mann hinter der Hauptarmee her ist. Dass Knuts Armee wohl schon längst besiegt ist. Wobei er sagt, ich habe mir aufgeschrieben, die Nachricht ist für Knut, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, oder?
Nee, kann nicht sein. Die Nachricht müsste dann für Sven sein.
Genau, also die Nachricht. Vater ja, Buch, genau. Da habe ich mir wahrscheinlich falsch notiert, irgendwie falsch aufgefasst. Ja. Aber ja, genau, es wird uns quasi erzählt, oh was, Knuts Armee ist schon längst besiegt?
Ja.
Also habe ich mir dann so auch so gedacht, hä, Moment? Ja. Und dann gibt es halt ein Flashback darauf, wie Torkell die angreift, die stehende Armee da, und das voll das Massaker ist.
Gar keine Chance.
Weil die hatten keine Chance, nee. Und du siehst ja nur, wie Knut da betet. Und während er betet, wird ihm von Torkell das Zelt über dem Kopf weggerissen. Und dann wird uns erzählt, dass er Knut gefangen genommen hat. Damit jetzt hinter der Hauptarmee hinterherreitet, die Richtung Wessex unterwegs ist.
Und erneut bekommen wir, auch in dieser Szene, wir sehen nichts von Knut, wir hören nichts von Knut. Knut sitzt stoisch mit dem Priester.
Da muss doch mehr dahinter stecken, Robin.
Vielleicht. Also
der steckt doch jetzt mit Torkell unter einer Decke, kannst mir doch nicht erzählen. Da findet doch irgendwas statt.
Also ich glaube tatsächlich, dass damit einfach schlicht und ergreifend diese komplette stoische Glaube dargestellt werden soll. Ja, er macht halt nie etwas anderes.
Also Gott wird es richten, so nach dem Motto?
Ja, genau. Also so habe ich das vorhin interpretiert, hinter ihm, neben ihm, vor ihm, hinter ihm wird gerade seine ganze Armee ausgelöscht. Die Berater kommen zu ihm und sagen, Hilfe, wir müssen fliehen, und er sitzt und kniet dort einfach und betet, weil er offensichtlich einfach selbst keinerlei Antrieb verspürt und Sinn sieht, irgendwas zu machen, sondern Gott wird es schon richten, wie du sagst. So habe ich zumindest interpretiert. Ich bin am gespanntesten tatsächlich drauf, in den folgenden Folgen dann zu sehen, was
ich mit Knut
auf sich hat, ob das stimmt.
Und Torkells Plan und so, das finde ich alles sehr interessant. Momentan wirkt er halt einfach wie so ein Schachfigürchen, das hin und her geschoben wird. Aber wenn wir ein bisschen mehr wüssten über die tatsächlichen Könige, also das basiert ja auch wieder auf richtigen Charakteren, auf echten Leuten, dann wüssten wir vielleicht auch schon, wo es hingeht. Aber wir wissen es nicht.
Also ich glaube, wir vertreten auch so 99% der Zuschauer.
Potenziell.
Weil ich glaube, jetzt wenige Leute wissen wirklich genau, was es mit Knut, Prinz Knut
ist. Nee, es ist schon sehr spezifisches historisches Wissen.
genau. Also all das fand ich sehr, 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 sehr cool. Und es wird dann auch, also es bleibt cool, was hier alles so, sehr viel Setup in dieser Folge für den kommenden Arc, denke ich mal. Oder für die erste Hälfte der nächsten Folge. Ich kann nicht genug betonen, wie wenig ich voraussehen kann.
Mir fällt das auch voll schwer.
Ja, vielleicht sind wir halt wirklich am Ende der 11. Folge bereits in Schweden. Oder wir machen einen Abstecher nach Afrika, ich weiß es nicht.
Wir sind dann plötzlich im 17. Jahrhundert, huch.
Ja, womöglich, es ist alles möglich. Die Templer werden jetzt eingeführt, pass auf.
Ich finde, wir sollen aber noch erwähnen, der Bote, der diese Nachricht übermittelt hat.
Wir kommen doch ein bisschen.
Genau, der wird dann einfach geköpft von Askeladd aus dem Nichts. Und Askeladd sagt so, nee, wir machen das alleine. Wir retten den Knut Und dann, egal an wen wir Knut danach geben, ne, entweder den Engländern oder den Dänen, wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Zaster dafür. Und seine Leute sind auch voll dabei. Und Bjorn ist da, kratzt sich so an den Kopf und fragt Askeladden, was ist jetzt der Plan? Und er sagt nur, also so schulterzuckend, ach, wer weiß, let's go out with a bang, stand in den englischen Untertiteln.
Oh.
Weil er das, also da fast so eine Art Todesmut da mitschwingt.
Er will, es ist halt der einfachste Weg, an Geld zu kommen, der beste Weg, an Geld zu kommen in diesem Falle. Und das wird schon klappen, ne? Passt schon.
Ja, es ist halt auch so ein bisschen Ruhm und Reichtum. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ob es auch so eine Flucht vor dem Duell mit Thorfinn ist.
Oh, das glaube ich nicht. Also Thorfinn ist ja mit dabei. Also ich glaube, also ich hab überhaupt gar nicht das Gefühl bei Askeladd, dass er Angst hat oder dass er sich Sorgen macht oder dass er das nicht will, sondern ich habe voll das Gefühl, dass Thorfinn, das, was er beschrieben hat gerade, genau auch stimmt. Also ob er jetzt stirbt oder nicht, ist ihm jetzt nicht so unglaublich wichtig. Er wird eh irgendwann sterben. Dass er sehr, 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 sehr pragmatisch auf die Welt blickt und er macht immer genau das, was ihm den größten Nutzen bringt. Und wenn es irgendwann schief laufen sollte, dann ist das halt so. Dieses Gefühl bekomme ich. Und dazu passt diese Aktion, wie viel ich finde.
Ein pragmatischer Opportunist.
Ganz genau, ganz genau. Und auch wie das dargestellt wird, fand ich sehr gut, weil die Musik schwillt an. Ne? Das ist so eine Typ, also wir erfahren, dass er entführt wurde und der Messenger erzählt so ein bisschen und die Musik schwillt an und scheint darauf hinauszulaufen, dass dann diese Armee von Askeladd die Truppe sich bereit macht, um ihn heroisch zu retten. Und dann gibt's halt wirklich die Kamera, cuttet einfach, die Musik cuttet einfach weg. Askeladd dreht sich um und trennt dem, wie du sagst, dem Botschafter halt mit einem Schlag den Kopf ab. Und alle gucken so, was?
Ja, wirklich.
Und ich finde, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Moment.
Ja, und damit sind wir fertig mit den ersten 10 Folgen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den nächsten 5. Und ich bin nach wie vor sehr gespannt. Also ich bin mehr dabei als nach den ersten 5. Ich bin noch investierter. Und das, obwohl halt immer noch, ne, wir reden ja ab und zu darüber, ne, wie viel hiervon ist Plot, wie viel ist charaktergetrieben und so, ist am Ende für mich persönlich gar nicht so wichtig, weil halt die Charaktere so für mich funktionieren. Ich vermisse zwar ein bisschen Ilva und so die Leute aus Thorfinns Heimat,
ja,
die sind jetzt wirklich,
fand ich auch schade, ja.
Die sind jetzt wirklich komplett raus bisher. Ja. Also wirklich nur im Rückblicken, ne? Wir wissen gar nicht, was mit denen los ist. Die können schon alle tot sein.
Ja.
Und ich habe ein bisschen Angst
10
davor.
Jahre später. Also ich hoffe wirklich, dass wenn wir da jetzt zurückblicken, halt wirklich, wie ist die Schwester? Ilva?
Ilva, ja.
Dass sie tatsächlich da eine Führungsrolle irgendwie eingenommen hat. Oder vielleicht taucht sie irgendwann auf, als Gegnerin oder sonst irgendwas. Ich hoffe sehr, dass sie nochmal Thema wird. Das ist ein zu guter Charakter.
Ja, ja, genau.
Als dass man sie da jetzt zurücklässt als kleine Erinnerung an frühere Zeiten.
Und ich hoffe, es ist nicht so dieses Thorfinn kehrt hoffnungsvoll in seine Heimat zurück und alle sind weg.
Ja, es wäre ein bisschen absehbar, ne? Aber ich befürchte es, also erneut, wir haben ja diesen Bösewicht in der ersten Folge dargestellt bekommen. Ich glaube immer noch nicht, dass er einfach für diese eine Folge da war.
Ja, stimmt, den gab's ja
auch. Es würde mich halt nicht wundern, wenn er dann irgendwie diese Gegend übernommen hat. Keine Ahnung, es könnte in alle Richtungen gehen.
Mal gucken.
Ich hatte beim Gucken, ich muss sagen, ich habe nach dem Gucken mehr aus den Folgen rausgenommen als beim Gucken. Beim Gucken habe ich mir schon so gedacht, oder muss aber ganz schön Sitzfleisch hier irgendwie auch beweisen. Ich habe alle 5 Folgen direkt hintereinander geguckt und dachte mir so, also das ist aber gerade schon sehr, sehr langsam. Du hast am Anfang bereits gesagt, dass sie sich wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit lassen.
Wir haben es nicht eigentlich.
Aber habe dann auch jetzt bei der Erzählung bemerkt, dass ich trotzdem sehr viel daraus gezogen habe und ich dann auch im Rückblick wirklich sehr, sehr viel über diese Charaktere erfahren habe und ich würde immer noch diese eine Folge ausklammern, die mir nicht so gut gefallen hat, weil da ich da wenig rausgezogen habe, aber ansonsten muss ich dann im Rückblick wirklich so sagen, dass das 5 richtig tolle Folgen waren und ich dann noch gespannt bin, was da noch kommt und ich auch sehr, sehr hoffe, dass sich diese Gerüchte aktuell als wahr herausstellen, dass wir auch mehr als die erste Staffel sehen, weil, also diese Geschwindigkeit wird ja beibehalten werden. Und ich finde es jetzt schon sehr absehbar, dass man dann wahrscheinlich den Prolog so beendet hat am Ende der ersten Staffel.
sind immer noch im Prolog.
Ja, also sehe ich voll.
Die ersten 5 Folgen waren das Vorwort, jetzt haben wir den Prolog hinter uns.
Ja, also wie gesagt, Kapitel 1. Wirklich, dass diese letzte Folge heißt Ende des Prologs oder sowas, ist der Name der Folge. Deswegen,
von der 5. meinst du?
Nee, von der letzten Folge der ersten Staffel.
Ach so, von der letzten, der ersten Staffel, okay, echt.
Genau.
Die stimmt, ich glaube, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, shit.
Genau, ich weiß nicht genau, es ist so etwas wie Ende des Prologs oder sonst was. Und oh, das boy. Ist halt, also das ist halt faszinierend. Weil diese Serie hat ja ganz, ganz viele Manga-Volumes, die schon draußen sind.
Ich meine, Saga klingt ja auch wie was Großes,
genau.
Episches.
Und ich finde, da ist es dann auch durchaus richtig, dass sie sich diese Zeit lassen. Es ist sehr untypisch für so eine Serie. Ich würde es,
das stimmt.
Ich hätte es die Serie nicht zugetraut, dass es so langsam ist. Mhm. Und wie gesagt, es ist auch in Teilen, dass ich sage, beim Gucken, ich bin nicht gelangweilt, aber ich hätte es auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen schneller geht. Aber dann rückblickend bin ich froh, dass sie es so machen, wie es
kann. Ja, ist interessant. Also meine Schauerfahrung war, dass die sich relativ gut wegschauen, weil die auch alle so kurz sind. Also
ja, ne, Anime
so
halt,
bisher,
ne?
Genau, ja, es ist so anime-typisch, 20 Minuten, aber eigentlich nicht mal das, wenn man Intro und so mit wegrechnet. Genau, 16, 17. Deswegen ist das jetzt nicht die krasseste Zeitinvestition. Und ihr könnt es übrigens auf Amazon Prime Video gucken, da gibt es die Serie, da gucken wir sie.
Also auch direkt zum Glück nicht, also wie bei vielen Anime, als Teil dieses irgendwie so eines Anime-Channels, den du noch zusätzlich abonnieren musst so, sondern ist einfach Teil des regulären Prime-Abonnements. Genau.
Robin, das macht wahnsinnig viel Spaß nach wie vor. Diese Nachbesprechung führt bei mir auch dazu, dass ich eher noch mehr Seiten der Serie erkenne und wertschätzen lerne. Das ist mir eine wahre Freude.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Format. Diese Serie eignet sich aber auch gefühlt ideal dafür.
Ja,
also
ja,
wie viel es da zu besprechen und zu analysieren gibt und wie du dann Sachen sagst und ich erkenne da neue Teile dieser Charaktere anhand deiner Beobachtung. Das ist wunderbar. Wunderbar.
Ja, geht mir bei deinen Ausführungen genauso.
Ich hoffe, das geht euch ebenfalls so, liebe Supporter und Zuhörer. Das war die zweite Folge von Anime Awesome Podcast Vinland Saga. Ja, das ist der Name dieses
Podcasts. Ich wollte es ja den Anime Awesome Podcast die Vinland Saga Saga nennen, aber es wurde denied.
Ach, Tom, wir dürfen nicht zu spannend werden hier. Das so nimmt die Serie, wir sind nur Botschafter. Die Vinland Saga.
Oh Gott, werden wir auch geköpft, Hilfe.
Oh Gott, oh Gott. Wir sind nächste Woche wieder hier mit den Folgen 11 bis 15. 11 bis 15? Ja, 11 bis 15. den nächsten zwei Wochen geht es dann ebenfalls so weiter. Und dann sollten wir die erste Staffel auch schon beendet haben. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht dann schon was gehört haben zu der Zukunft dieser Serie.
Oh, maybe,
Ich bin bei dir gespannt, selbst wenn die Serie dann kommt, ob du dich dann direkt in den Manga stürzt.
Bisher ist es nicht geplant.
Ja, das ist gut. Also, weil ich mich natürlich auch sehr freuen würde, wenn wir das weitermachen können. Aber wie gesagt, vielleicht sitze ich auch in drei Wochen hier und sage, Mann, ist das scheiße, wie das gelaufen ist.
Ja, genau, wir
wissen
ja noch nicht, was kommt. Ja.
Genau, also gar keine Ahnung. Ich hoffe, ihr begleitet uns weiter auf diesem Weg mit Vinland Saga. Mhm. Ich freue mich sehr, euch wieder zu hören nächste Woche und auch dich wieder zu hören nächste Woche, Tom. Auf Wiedersehen. Bis dann.
Genau, bis dann. Tschüssi.